Dankeschön. Lasst uns Platz nehmen. Ich will dein Anbeter sein. Ich will für dich da sein, Vater im Himmel. Halleluja. Mein Thema ist heute der innere Mensch. Wir beten Gott an im Geist und in der Wahrheit. Ich will dein Anbeter sein. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Also morgen wird das Thema sein, der Weg des Lebens. Wir gehen verschiedene Wege, aber der Weg, den Gott uns gegeben hat, ist der Weg des Lebens. Und ich habe dir dargelegt, den Weg des Lebens, des Segens, der Gnade, der Herrlichkeit und so weiter. Wir müssen den Weg gehen. Gott hat uns den Weg geebnet, die Bahn frei gemacht. Dann am Sonntag werden wir über die Waffen des Geistes sprechen. Nein, nicht über Waffen, aber es geht doch um Kampf. Gerate nicht in Panik. Also bleib ruhig, bleib normal, bleib auf dem Teppich. Gerade nicht in Panik, wenn alles drunter und drüber geht in deinem Leben. Und ich möchte noch hinweisen, am 18. Sonntag, den 18. Oktober, also es dauert noch ein paar Tage, um 20 Uhr, also nicht um 19 Uhr, sondern um 20 Uhr, wird eine Sonderveranstaltung sein mit Josef Hetschkok. Josef Hetschkok kommt hier nur für diesen Gottesdienst vorbei. Ich habe ihn gebeten, Bruder, wir wissen nicht, wie lange wir dich haben, du bist nicht mehr der Jüngste. So, und wir wollen dein Wort hören, wir wollen die Botschaft hören, das, was Gott auf dein Herz gelegt hat. Höre die Stimme Gottes, wird es sein, dass er kommt von Riga, bleibt hier und dann geht er von am nächsten Tag hier weiter. Aber ich möchte dich einladen, sei dabei. Hör das Wort Gottes, lerne aus dem Wort Gottes und von ihm kann man eine ganze Menge lernen. Er hat einige Bücher geschrieben, meine Schafe hören seine Stimme. Die Stimme Jesu. So, der innere Mensch, das ist alles eigentlich, was mich bewegt, auch in diesen Tagen. Es geht um den inneren, den wahren Menschen, den Menschen, mit dem Gott zählt, der für Gott wichtig ist. So, der Mensch, der bleibt, der innere Mensch bleibt, der äußere Mensch zerfällt. Der äußere Mensch baut immer mehr ab. Am Schluss wird das Staub und Asche und so weiter und vergeht. Ist so vergänglich alles. Wie lange dauert das Leben, wenn ich dran denke? 80, 90, 100 Jahre. Wir haben einige Hundertjährige heutzutage. So, und das Leben geht vorbei. Aber der wahre innere Mensch, der bleibt. Denk dran, also nimm die Zettel mit oder schau im Internet. Sonntag, den 18. um 20 Uhr, Josef Hetschkok. Diese besondere Veranstaltung. Der innere Mensch ist mein Thema. Das ist der bleibende Mensch. Der wahre Mensch, den Jesus erlöst hat. Jesus hat nicht meinen äußeren Körper erlöst, Jesus hat zuerst mal meinen Geist erlöst. Meine Seele, die wurde erlöst durch das Kreuz von Golgatha. Der innere Mensch, das bist du wirklich, das ist deine Persönlichkeit, dein Charakter, das ist der geistliche Mensch, der innere Mensch. So, man kann klein sein und doch agil, man kann groß sein und doch lässig und faul. So, der innere Mensch bestimmt unser Wert, unser Dasein. Das, was du im Geist bist, das, was du in der Seele bist, das bist du wirklich. Und das ist, was in der Ewigkeit zählt. Das, was du an dem inneren Menschen vollbracht hast und für den inneren Menschen getan hast. Weißt du, wir lesen manchmal Sammelschätze, die im Himmel sind. Was ist das? Wie kann ich da irgendwas nach oben schmeißen? Das kommt alles runter. Die Erdanziehungskraft ist da, also es bleibt alles hier. Wir sammeln die Schätze, die im Himmel sind. Und das ist, was du an deine Seele, für deine Seele getan hast. Das hast du für die Ewigkeit getan. Das hast du für den Himmel getan. Also das zählt in der Ewigkeit, der innere Mensch. Alles andere ist unrealistisch in aller Liebe. Du kannst denken, ja, mein Körper ist mir wichtig. Der Körper, der wird zerfallen. Den wirst du eines Tages unter die Erde bringen. Aus Erde bist du und Erde sollst du werden. So, du bist letztendlich das, was du glaubst. Das, was du denkst. Das, was dich beeinflusst. Das, was du anbetest. Ich will sein Anbeter sein, haben wir gerade soeben gesungen. Das, was du anbetest. Das bestimmt dein Leben. Das ist der innere Mensch. Das, was dir wichtig ist, was du beim Einschlafen als letzten Gedanken hast und morgens, wenn du aufwachst, als ersten Gedanken, das ist, was dein Leben bestimmt. Und wir müssen ganz ehrlich sein. An was denken wir? Die freie Zeit. Was ist uns so wichtig? Das, was der innere Mensch begreift, was er lernt, was er erreicht, das ist, was es bleibt. So die Arbeit an der Persönlichkeit, an seinem Ich, an seinem Wesen, an seiner Natur, die Heiligung, denn ohne der Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das, was innerlich funktioniert, das funktioniert wirklich. Das, was du in deinem Herzen begreifst und weißt, aha, das ist es, das funktioniert, das kannst du, das beherrschst du ganz gut. Und das ist, was bleibt. Das innere Gedächtnis, das bleibt. Und wir haben alle ein Gedächtnis, eine Erinnerung. Auch wenn du alles vergisst und denkst, ich habe alles vergessen. In uns ist eine Festplatte, die zeichnet alles auf. Ein Computer, eine Blackbox, die zeichnet alles auf. Also jede Bewegung, jede Regung, jede Aufregung, jeden Stress, jeden Ärger. Alles wird aufgezeichnet. Deshalb bedenke, lass nicht alles so in dein Leben hinein. In meiner Bibel heißt es, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele. Denk an deine Heilung, an deine Erlösung. So, der innere Mensch, das innere Wissen, das, was die Seele begreift, was die Seele annimmt, was die Seele liebt, das bleibt. Das, was du verstehst und wo dir ein Licht aufgegangen ist, was dir groß geworden ist, das bleibt. Deshalb sammle Schätze, deshalb nicht nur Weisheit, sondern geistiges, geistliches Wissen. Da, wo deine Seele zu Hause ist, das ist deine wahre Heimat. Wir sprechen, in der Welt spricht man draußen in den Medien über die Heimat. Was ist deine Heimat? Wo bist du zu Hause? Da, wo deine Seele Ruhe gefunden hat, wo du in ein Nest hineingekommen bist, wo du sagst, hier bin ich geborgen. Weißt du, auch die Gemeinde kann eine Heimat sein. Nicht nur irgendwie der Schwarzwald oder hier irgendwelche Seen oder irgendwelche Ecke. Weißt du, deine Seele wird in der Ewigkeit in Gott geborgen sein. Das ist die wahre Heimat. Und in der Ewigkeit wirst du den Rest deines Lebens zubringen. Hier verbringst du in dieser irdischen Heimaten und Behausungen verbringst du nur kurze Zeiten. Und so schnell ist das Leben vorbei. Das Innere bestimmt dein Leben. Denk drüber nach, deine inneren Organe, die siehst du gar nicht. Der Mensch könnte ohne Hände leben, aber ohne Lunge, ohne Herz kann er nicht leben. Er braucht diese inneren Organe. Deine Niere, dein Gehirn gehört zu den inneren Organen. Dein Unterbewusstsein. Das ist, was den Menschen ausmacht. Nicht das, was du weißt, sondern eigentlich, was dich kontrolliert. Dein Unterbewusstsein, dass ich hier gerade stehe, ist nicht so selbstverständlich. Mein Unterbewusstsein hält mich im Gleichgewicht, dass ich Balance habe, dass ich nicht umfalle und umkippe. So, dein Unterbewusstsein, und das ist der innere Mensch. Vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen für den einen und den anderen, aber es ist so wichtig, dass wir wissen, mein Unterbewusstsein, nicht was ich weiß, was ich kenne und was mir wichtig ist, nein, das, was ich gar nicht kenne und was ich jetzt entdecken soll, das ist, was mich bestimmt. Wenn dein Unterbewusstsein nicht funktioniert, wenn dein Unterbewusstsein nicht richtig versorgt wird, wird man krank. Die meisten Krankheiten kommen aus der Tiefen der Seele. Du bist verletzt und deshalb innere Heilung ist ein großes Thema. Ich werde heute wahrscheinlich nur so am Rand streifen. Innere Heilung, das ist ein Thema für sich selbst, dass du deine Verletzungen loswirst. Manchmal denkt man gar nicht, weißt du, ja, das macht mir gar nichts aus. Wir können gut Sprüche klopfen, das macht mir gar nichts aus. Das macht uns mehr aus, was mit uns passiert, wie wir behandelt werden, als wir ahnen und denken. Und dann nach einem halben Jahr, nach 9 Monaten kommt das. Wenn eine Frau abgelehnt, verstoßen, Negatives erlebt, Trauma erlebt, dann hat sie nach 9, 10, 12 Monaten, so praktisch wie die Schwangerschaft ist, das trägt sie dann aus, Brustkrebs, Unterleibkrebs oder dergleichen. Wenn bestimmte Schockerlebnisse da sind und die nicht verarbeitet werden, deshalb ist so wichtig, dass in dein Unterbewusstsein nichts hineinkommt, dass der Herr dein Schild und dein Schirm ist, dass du sagst, bis hierher, aber nicht weiter. Bitte, lass mich in Ruhe. Aber das ist so schwer. Weißt du, du kannst nicht vermeiden, Gefühl ist Gefühl. Ich weiß noch selbst als Junge, dass zum ersten Mal habe ich als Bub Gefühl erlebt. Meine Mutter hat Erdbeertorte gebacken und mit Schlagsahne und es hat so lecker ausgesehen. Und sie sagt, wir kriegen Gäste, bitte nicht berühren. Aber weißt du was, da läuft mir Saft im Mund zusammen. Und du kannst nichts dagegen machen, wenn im Mund dir Saft zusammenläuft. Verstehst du, und dann irgendwie streckst du doch den Finger hin und leckst. Genau. Und das Gefühl wird von unserem Unterbewusstsein bestimmt. Es ist so wichtig, dass wir unser Unterbewusstsein richtig verstehen, den inneren Menschen. Die meisten Christen verstehen die Bibel nicht, die verstehen den inneren Menschen nicht, denn es muss vom Heiligen Geist uns offenbart werden. Das ist es. Unser inwendiger Mensch wird von Tag zu Tag erneuert, schreibt Paulus im Römerbrief 12. Das Unterbewusstsein steuert uns und es ist aus dem Jenseits. Und das ist eigentlich das Jenseits in uns, die Ewigkeit in uns. Unser Unterbewusstsein ist aus der Ewigkeit, ein Stück von Gott. Römer 7, Vers 15. Paulus sagt hier, und er beschimpft sich selbst, verflucht sich selbst. Weißt du, und so viele Menschen verfluchen sich selbst, werde ich bloß nicht geboren. Er sagt, ich elender Mensch, in Römer 7. Ich tue nicht, was ich will. Verstehst du, den Willen hat er. Er hat den Willen, was richtig zu machen, gut zu machen. Sondern was ich nicht will, das hasse ich und tue und so weiter. Was ich nicht will, die Spannungen sind in mir selbst. Die Probleme sind in mir selbst. Meine Bedrohung ist mir selbst. Ich bin in Gefahr. Mein inneres Ich, mein inneres Wesen, meine innere Natur. Ich bringe mich selbst in Gefahr und mache mir das Leben schwer. Ich habe so ein schönes Spiel. Mensch, ärgere dich nicht. Verstehst du, der Mensch ärgert sich selbst, wenn er Rückschläge erlebt. Meine Widersprüche sind meine inneren Störungen. Verstehst du, das verstehe ich nicht, das nehme ich nicht an, das kann ich nicht akzeptieren. Meine Sorgen, mein Kummer, das ist, was innen drin mich zerfrisst und zerreißt. Alles, was verborgen ist, das heißt in der Bibel, kommt ans Licht und es kommt irgendwann nach oben. Sobald du ein bisschen ruhig bist, wenn du im Gebet bist, wenn du mit Gott redest, plötzlich steht die Person vor dir, die dich beleidigt hat, die dich gekränkt hat, die dir Schwierigkeiten bereitet hat. Und plötzlich passiert es dann im Äußeren. Aber zuerst einmal alles, was geschieht, geschieht im Verborgenen, in deinem Inneren, in deinem inwendigen Menschen. Und das wirkt sich aus. Du bist betrogen worden. Und wie sie, man kann lange schwindeln. Denk an VW, an diesen VW-Konzern und diesen ganzen VW-Skandal. Denk an Sepp Blatter und Platini, an diesen Fußballleute, FIFA-Leute, verstehst du? Unser Thron ist ewig. Nein. Und da kommt irgendjemand und bringt das alles ans Licht. Und Gott ist es, der alles offenbaren wird. Und Gott lässt es zu. Aber wo wohnt Gott? Oben im Himmel, irgendwo über die Wolken. Und ich werde dir ein Geheimnis verraten, was Gott mir aufgeschlossen hat. Gott wohnt in uns. Christus in uns. Der Heilige Geist ist in uns. Und dieser Gott in mir bringt mir alles ans Licht. Der erinnert mich. Weißt du, wie viel, wenn das Schlechte schon ans Licht kommt, wie viel mehr das Gute? Der Mensch erntet, was er sieht, was er spricht. Du hast vielleicht jetzt irgendwas Negatives gesprochen. Das kriegst du nicht gleich zurück. Aber in 10 Monate plötzlich geht die Frucht auf. Plötzlich trägt es Frucht. Die Bibel sagt uns, und ihre Werke folgen ihnen nach. Du siehst also bei diesen ganzen Betrügereien, denk nur an diesen Fußballer Messi, diesen Überflieger, plötzlich holen ihn seine unbezahlten Steuer, 4 Millionen Steuerhinterziehung. Verstehst du? Es kommt alles raus. Es holt den Menschen ein. Deine Sünde holt dich ein. Ich habe mal auf dem Schlossplatz in Stuttgart gepredigt und da kam jemand und sagt, ja, der Herrgott ist, der läuft einem immer nach, der gibt einem keine Ruhe. Ich komme von Norddeutschland da irgendwo und so weiter, ich werde verfolgt. Ich habe gesagt, ja, das ist so. Unsere Sünde wird uns wiederfinden. Aber auch unsere guten Taten werden uns wiederfinden. Beides miteinander. Gott weiß, was du wirklich getan hast. Gott weiß, wie du gelebt hast. Gott weiß, was du geleistet hast. Dieser Gott in dir weiß, wie dein Herz brannte, als er mit dir sprach und sich mit dir abgegeben hat. Gott weiß, wie du gekämpft hast, was dir Not bereitet hat und dergleichen. Gott weiß, ihm kannst du nichts vormachen, dem Gott in dir. Ich sage ganz bewusst, also ich suche Gott nicht irgendwo außerhalb vom Universum. Der ist nicht der Christus in uns. Wie unser Leib ist ein Tempel des lebendigen Gottes. Weißt du, was das heißt? Ist ein Haus Gottes, eine Behausung Gottes. Und wir können eine Behausung der Dämonen sein und wir können eine Behausung des Heiligen Gottes und der Herrlichkeit Gottes sein. Gott sieht das Herz. Er durchschaut das Herz. Und er sieht, ob du ehrlich bist oder nicht. Und weißt, du weißt ganz genau, hier lüge ich. Das ist nicht die Wahrheit. Hier irre ich mich. Hier mache ich mir was vor. Gott sieht das Herz. Und wie heißt es in meiner Bibel? Dem Aufrichtigen lässt er gelingen. Dem Aufrichtigen lässt er gelingen. Bei dir klappt es, wenn du ehrlich und aufrichtig bist. Wenn du dir nichts vormachst und anderen nichts vormachst und nichts vorspielst, bleib du, wie du bist. Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Warum ist das so? Weil Gott im Herzen wohnt. Weil Gott im Herzen wohnt. Der Kirchenvater Augustinus sagte einmal, und das sind schon so um etwa 300 nach Christus, wo er gelebt hat und gewirkt hat, und er sagte, Gott ist in mir, innerlicher als ich mir selbst bin. Gott ist in mir, innerlicher als ich mir selbst bin. Gott ist in mir. Du kannst Gott in dir nicht ignorieren. Gott ist in dir, er sieht alles, versteht alles. Du kannst auch Gott in dir nicht zum Schweigen bringen. Jeder Mensch hat das Monogramm Gottes in seinem Herzen. Jeder hat irgendwie gefühlt, Gott sieht mich, Gott hört mich, Gott versteht mich, Gott kennt mich. Der Gott in dir, der geht mit dir durch die ganze Ewigkeit. Wie heißt es, der Heilige Geist, das ist auch ein Teil der Gottheit, der Trinität, der Dreieinigkeit. Und da heißt es, und der wird bei euch bleiben ewiglich. Der Heilige Geist bleibt bei uns ewiglich. Also deshalb trachte, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist nicht nur der Vater, der Schöpfer Gott und nicht nur der Erlöser, Jesus Christus, der Sohn Gottes, sondern auch der Heilige Geist, der Tröster, der Beistand. Dieser Tröster, weißt du, der streichelt dich, der gibt von innen dir den Frieden. Erinnerung ist etwas Bleibendes. Das brennt sich und graviert sich in unserem Geist ein. Du kannst, was du gesehen, was du gehört hast, was du erlebt hast, was die Wahrheit war, was dir klar geworden ist, dieses Aha-Erlebnis, das bleibt, das frisst sich in dir rein. Das kannst du nicht mehr auslöschen. Du kannst Dinge nicht mehr ungeschehen machen. Psalm 139 ist ein ganz harter Psalm. Wunderbar natürlich, Gott, du kennst mich, du verstehst mich, du bist überall da. Aber das ist ein sehr heißer Psalm, ganz besonders die Verse 7 bis 12. Und da heißt es, ich kann Gott vor dir gar nicht weglaufen. Ich kann vor dir gar nicht weglaufen. Gott ist und bleibt in mir. Seine Gegenwart ist in mir so eingebrannt. Er ist und ich kann schütteln, kann mich wehren, kann Atheist werden, kann Gott verfluchen. Ich kann Gott nicht abschütteln. Er ist in mir. Auch wenn er schweigt. Der Hiob, in der ganzen Diskussion, im ganzen Nachdenken beim Hiob, ich lese in Hiob 7, Vers 17 bis 19, lies mal nach selber. Was ist der Mensch, dass du ihn so groß geachtet hast und deinen Sinn auf ihn richtest? Was ist der Mensch, dass du ihn musterst jeden Morgen und jeden Augenblick prüfst du ihn? Wie lange schaust du nicht weg von mir? Weißt du, der Hiob wollte, dass Gott wegschaut von ihm. Er ist im Angesicht Gottes, Gott sieht ihn. Wie lange? Lässt du mich nicht los, dass ich dich ausspucke? Ich muss dich spucken, diesen Speichel schlucken. Ich kann dich nicht loswerden, Gott. Du lässt mich nicht. Ich möchte gerne weglaufen. Hiob sagt hier, du kannst Gott nicht ausspucken, auch wenn sie zum Kotzen ist. Entschuldigung, aber so ist es. Hiob fühlt sich, ich werde ständig von Gott beobachtet. Wenn ich dran denke, heutzutage, dieser Big Brother, der beobachtet dich, verstehst du, überall auf Schritt und Tritt. Du wirst beobachtet mit deinem Handy, egal mit deinem Smartphone, wenn du irgendwo einkaufen gehst und irgendwo vorbeigehst im Schaufenster, wirst beobachtet, wirst festgehalten, alle deine Bewegungen werden festgehalten. Gott, du beobachtest mich. Also wenn der Mensch schon das kann, die Technik das kann, wie viel mehr der allmächtige Gott. Gott hat alles schon lange voraus gehabt, als bevor die Technik da war. So, Gott, du bist da, egal wo ich hingehe, nehme ich Flügel der Morgenröte und flüge bis ans äußerste Ende, du bist auch da. Würde ich mich in der Hölle betten, verstehst du, das sagt schon alles, gehe ich zum Teufel, du bist auch da. Ich kann dir nicht weglaufen, lieber Gott. Da wird alles aufgezeichnet, Gott ist in dir. Das ist diese innere Kamera, die läuft und läuft und läuft, dein inneres Auge, dein inneres Ohr. Und diese Aufzeichnungen werden dich eines Tages finden. Und die werden aufgearbeitet. Oder du arbeitest jetzt schon auf. Meine Bibel sagt, wer sich jetzt richtet, der wird nicht gerichtet werden. Deshalb heißt es, es ist so wichtig, dass du jetzt schon die Dinge aufarbeitest, so gut du es kannst. Vergibst den Leuten, nichts nachträgst. Deshalb werden sie die Dinge auch dann abfallen. Aber Gott in dir sieht alles. Alles, was in und um dich passiert, wird für die Ewigkeit festgehalten. Eines Tages wird ein Film abgerollt. Und alle Dinge werden aufgezeichnet. Dein Bordcomputer, diese Blackbox, verstehst du, so im Flugzeug, da wird alles aufgezeichnet. Da kann man alles nachverfolgen nachher in dieser Blackbox, was der Pilot geredet hat und was sie gemacht haben und wie sie geschaltet haben. Da wird jede Bewegung festgehalten. Wenn das schon im Flugzeug ist und in der Technik möglich ist, wie viel mehr in deiner Seele? Wie viel mehr in deiner Seele? Da wird alles aufgezeichnet. Im Psalm 139, weißt du, das ist fast wie eine Schreckensvision. Aber das ist geschrieben worden vor 3.000, 4.000 Jahren. Weißt du, aber das sollte mich nicht abschrecken, sondern das sollte mich trösten. Gott, du kennst mich, du verstehst mich und du beobachtest mich. Du lässt mich nicht aus dem Auge. Und Psalm 139 sagt, wo Gott wohnt, wo er ist, in dir, in deinem Unterbewusstsein. Da ist Gott. Und zu dieser Blackbox hast du keinen Zugriff. Auch der Pilot nicht. Das läuft automatisch, ohne dass du etwas da tun kannst. Du kannst nicht manipulieren, deine Blackbox. Es läuft, wie es läuft. Da wird alles aufgezeichnet. Der Blackbox entgeht nichts. Diese Blackbox registriert jede Kleinigkeit. Und alles wird gespeichert. Und zwar für die Ewigkeit. Das kann nachher ausgewertet werden. So, Gott ist der, der in das Verborgene sieht. Selbst wenn du dich selbst nicht verstehst, aber Gott versteht dein Inneres, was da abläuft, was da gespielt wird. Gott sieht das Verborgene in uns. Gott in mir sieht jeden Streich, jede Handlung, jede Bewegung. Er sieht, ob jetzt positiv ist, welche Motive es sind und so weiter. Gott erforscht die Herzen und die Gedanken kennt er von Ferne. Das Wort liegt mir noch auf der Zunge, das ich aussprechen will. Hast du schon alles gehört und schon das Ende abgesehen? Gott in mir hört jedes Wort, versteht jeden Gedanken. Wir singen zwar, die Gedanken sind frei, vergiss, die Gedanken sind überhaupt nicht frei, Gott gegenüber und dir selber. Gott in mir versteht auch jedes Missverständnis. Das ist so tröstlich für mich. Der Heilige Geist in mir versteht, auch wenn ich nicht von Menschen verstanden werde. So dieses, der innere Mensch, mir geht es um den inneren Menschen, der wird erlöst, an dem arbeitet Gott, den modelliert er. Und wir sollten vielmehr uns selbst fragen, dann würden wir Gott viel besser verstehen. Wie ist das? Was will Gott mir damit sagen? Mein Inneres sagt mir immer die Wahrheit. Weißt du, mit meiner Zunge kann ich lügen. Und du kannst den Leuten viel erzählen, viel schreiben, viel berichten. Aber dein Inneres sagt dir immer die Wahrheit. Wenn du in einer Verhandlung bist und will dich jemand über den Tisch ziehen und dein Inneres sagt dir die Wahrheit, du pass auf, der ist ein Lügner. Das ist nicht ehrlich. Der legt nicht alle Karten auf den Tisch. Verstehst du? Dein Inneres sagt dir die Wahrheit und du solltest nichts tun, wenn du keinen inneren Frieden hast. Lass die Finger weg. Denn das ist dein Verderben. Und dein Inneres, weißt du, wir nennen das vielleicht Gewissen, aber Gewissen ist auch manipulierbar. Dein Inneres ist Gott. Nicht nur das Gewissen. Gewissen ist nur ein Auswuchs des inneren Wissens. Mein Inneres sagt mir immer und ständig permanent die Wahrheit. Hör auf dein Herz. Hör auf dein Herz. Der innere Friede. Hör da drauf. Weißt du, wenn du auf dein Herz nicht hörst und diesen inneren Frieden nicht hast, dann hast du Bürgerkrieg in dir. Dann kämpfen Mächte in deiner Seele. Zwei Geister, Gott und der Satan. Und der Teufel möchte dich kaputt machen. Der Teufel möchte dich ruinieren. Für mich ist Gott die Quelle des Lebens. Alle diese Impulse, die Frieden bringen, die das Gute sind und die einen aufbauen, einen ermutigen, die kommen von Gott. Und alles, was mich entmutigt, ist vom Teufel. Der Teufel ist ein Entmutiger. Und deshalb, du kannst, auch wenn du negative Gedanken hast, prüfe diese Gedanken. Nimm nicht jeden Gedanken an und sag, ist das dieser Gedanke von Gott? Ich bin wertlos, ich bin gar nicht fähig, ich kann das nicht. Weißt du, das sind alles destruktive Gedanken, die sind vom Teufel, eindeutig. Die kannst du gerne in den Mülleimer schmeißen und entsorgen. Diese ganzen Spannungen, die entstehen in deinem Unterbewusstsein, wenn du Gott nicht recht gibst. Und deshalb heißt es, wenn du auf der Stimme deines Gottes hörst, in 5. Mose und so weiter, wenn ich dort diese Abschnitte lese, wenn du auf die Stimme Gottes hörst, wo ist die Stimme Gottes? Gott spricht nicht so wie jetzt hier per Lautsprecher. Nein, die Stimme des Herzens. Hör auf die Stimme deines Herzens. Und wenn du das tust, was dein Herz dir sagt, dann wirst du Glück und Erfolg haben auf dem Acker, in der Stadt, auf dem Wasser, unterwegs im Wald, wo auch immer. Du wirst gesegnet sein. Gott sitzt in deinem Unterbewusstsein. Deshalb, du kannst gerne hingehen, wo du willst. Der Herr ist bei dir und in dir. Der ist nicht nur bei dir, der ist in dir. Aber den musst du erwecken. Ich denke nur an die Überfahrt, wo Jesus da mit seinen Jüngern auf die andere Seite nach Gadara fahren wollte. Dann, der schlief. Und Jesus musste geweckt werden im Sturm, in der Schwierigkeit. Gott muss geweckt werden. Und das ist Erweckung, wenn Gott in dir erwacht. Manche Leute beten, Herr, gib Erweckung, dass sich Sünder bekehren. Nein, Gott soll in mir wach werden. Herr, steh du, setz du dich auf dem Thron. Und Teufel runter, ich runter, alle runter. Gott sitzt auf dem Thron. Und dann wird der Herr mit allen diesen Freunden fertig. Wir werden von dem Unterbewusstsein gesteuert, weil Gott dort wohnt. Und das schon seit Ewigkeiten. Da lesen wir im Psalm 139, du hast mich, mein Inneres geschaffen, als ich im Mutterschoß war. Du hast mein Inneres geschaffen und mich wunderbar gewoben. Du bist wunderbar. Da ist alles so verwebt, so verflochten. Mit der Geburt bringen wir Gott mit auf diese Welt. In aller Liebe. Mit der Geburt. Nicht nur mit der Wiedergeburt. Da wird Gott erst erweckt. Da steht Jesus auf. Da wird Gott in mein Leben hinein. Da da kommt Gott in mein Leben hinein. Aber mit der Geburt bringst du das Gottesbewusstsein mit. Natürlich durch die Schule, durch die Erziehung, durch die gottlosen Eltern oder die gottlose Umgebung, das wird alles unterdrückt und verschüttet. Aber jetzt durch die Wiedergeburt entdeckst du wieder ganz neu, mein Erlöser lebt. Gott hat gute Gedanken mit mir. Nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens. Gedanken der Zukunft. Mit der Geburt wird Gott ein Teil von dir hier in dieser Welt. Und du bist ein Vertreter Gottes, ein Repräsentant des Herrn. Gott ist ein Teil unserer Welt. Jedes kleine Kind ist ein Ableger Gottes. Jedes kleine Kind. Deshalb sagt Jesus, lasset die Kindlein zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Jedes Baby, das unschuldig ist. Jeder Mensch ist eine Idee Gottes. Gott hat einen ganz bestimmten Plan für dein Leben. Du musst nur herausfinden, was ist es. Und dein Inneres führt dich auf den Weg. Deshalb werden wir morgen über den Weg des Lebens sprechen. Gott will dich auf deinem ganz bestimmten Weg führen, wo du ihm dienen kannst, wo du ihm näher kommst. Wenn du betest, zu wem redest du? Weißt du, am Anfang, als ich Christ wurde, gab es mir Probleme mit dem Beten. Weißt du, ich habe keine Figur, keine Statue. Und selbst wenn ich diese Statue gehabt hätte, verstehst du, irgendeine Mutter Gottes oder die Maria oder irgendeinen Heiligen, weißt du, das rede ich zum Stein, da kann ich gleich irgendeinen Baum nehmen und der Baum wenigstens da flatterte mit den Blättern. Verstehst? Zu wem rede ich denn? Und bis Gott mir etwas aufgeschlossen hat. Johannes, wenn du redest, wenn du betest, du redest nicht zu der Wand, du redest nicht zu der Decke, du redest zu keinem Menschen, du redest nicht zum Publikum. Wenn du betest, du redest zu dem Gott in dir. Gott in dir. Du redest zu dem Gott in dir, das ist zu deinem Du redest du. Und wir sagen, Herr, du bist mein Hirte. Verstehst? Du siehst keinen Hirten weit und breit. Du bist mein Fels. Du bist dieses Du in dir. Hast du schon mal nachgedacht, was dieses mysteriöse Du in dir sein kann? Gott wohnt in dir. Und du sagst, Gott, hilf mir. Zu diesem Du sagst du, nicht ich helfe, sondern Gott, du hilf mir. Deine Seele ist eine komplette Persönlichkeit. Und dort wohnt der Herr in diesem Zentrum. Und Gott hat uns nach seinem Bilde geschaffen. Warum? Damit wir miteinander reden, kommunizieren können. In der Bibel heißt es einmal von Paulus, er schreibt, unser Wandel ist im Himmel. Vergiss es. Du hast noch keine Flügel und du bist dort noch nicht gelandet. Und so weiter. Da heißt es, und wir sind versetzt durch den Glauben an Jesus Christus, an himmlische Örter. Wir bestimmen, wo wir leben. Wir können in der Hölle leben oder wir können im Himmel leben. Wenn wir mit Gott zusammenarbeiten, zusammengehen, zusammen sprechen und dergleichen, verstehst du, wenn wir mit Gott im Klaren, im Reinen sind, dann sind wir im Himmel. Dann erleben, dann sagen wir, ich habe Gottes Gegenwart in mir, ich spüre Gottes hier. Und wenn du das nicht hast, ist die Hölle, der Teufel los in dir. Da ist Bürgerkrieg in uns. Du kannst also in dir den Himmel oder die Hölle haben. Die Entscheidung liegt es bei dir, nicht bei Gott. Entweder hebst du Gott hoch und setzt ihn auf den Thron, oder du setzt die Materie, die Welt, das Sichtbare, das Weltliche. Wenn dein Gott, dieser Gott in dir, dich nicht regiert, wenn er nicht dein Vater ist, dann bist du ein verlorener Sohn, eine verlorene Tochter. Und das war. Und dann sagt er, und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Wieder den Vater neu entdecken. Wir sind alles verlorene Söhne und Töchter. Wir sind von Gott weggerannt. Wie auch immer, wir haben das Leben gesucht, wir haben die Wahrheit gesucht, wir haben den Frieden gesucht, wir haben die Freude gesucht und wir sind immer weiter weg und plötzlich waren wir irgendwo in der Fremde. Und dann erinnern wir uns, wo war ich glücklich? Wo war ich glücklich als Mädchen oder Junge, als ich noch im Sandkasten spielte, als ich noch ein Baby war? Da war ich glücklich. Da habe ich nur noch geträumt und die ganze Zeit gelacht. Das weiß ich nicht, aber ihr glaubt es wenigstens. Wenn du die kleinen Kinder anguckst, dann verstehst du, die lachen die ganze Zeit. So die Babys, die schmunzeln. Die müssen schöne, süße Träume haben. Und jetzt, guck die Menschen an, die lachen nicht mehr. Ihnen ist das Lachen vergangen. Das Leben ist so hart und so schwer geworden. Warum? Weil der innere Friede fehlt. Der innere Friede fehlt. Und als der Junge merkte, ich bin beim Schweinebauer. Das ist nicht mein Herr. Weißt du, dieser Arbeitgeber ist nicht mein Herr. Ich will mich zum Aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und da geht es nach Hause. Und dann findet er, mein Vater liebt mich, mein Vater versteht mich. Dann bist du nicht mehr unter diesem fremden Joch. dienst nicht mehr dem fremden Herrn, sondern plötzlich ist Gott dein Herr in dir. Ich hoffe, dass du es verstehst. Lieber Gott, hilf mir, dass meine Geschwister und Freunde verstehen, was es bedeutet, Gott in mir. Martin Luther hat so einen schönen Spruch gehabt. Einer reitet dich immer. Weißt du, hält dich in Zügeln. Einer steuert dich. Entweder Gott oder der Teufel. Einer reitet dich immer. Und dich reitet nur der, dem du erlaubst, dass er dich reiten kann und darf. Und deshalb schmeißt den anderen, dem Teufel, von deinem Buckel runter. Das hat nichts mit dir zu tun. Die Bibel sagt noch etwas ganz Interessantes. Weißt du, die Leute lesen manchmal die Bibel und verstehen nicht. Mir ging es genauso, als ich das vor Jahren das gelesen habe. Wer nicht gegen dich ist, der ist für dich. Also Jesus sagt für euch. Wer nicht sammelt, der zerstreut. Du kennst diese Stelle, da wo sich die Jünger aufregen, weil da drüben einer über Jesus spricht und sogar Kranke heilt und dergleichen. Und der ist aber nicht bei uns. Und deshalb sagt Jesus, wer mit uns ist, der zerstreut nicht und so weiter. Wer nicht gegen dich ist, der ist für dich. Eine sehr interessante Aussage. Wer nicht sammelt, der zerstreut. Und dergleichen. Aber wenn einer für dich ist, und was ist dieser dich? Das ist Gott. Wenn einer für dich ist und Gott ist für dich, der Teufel ist nicht für dich. Und Gott ist es. Und Gott zerstreut nicht und Gott bringt nicht durcheinander. Gott verwirrt niemand. Weißt du, und der sammelt. Der sammelt mit dir. Gott hilft. Deshalb komm auch wieder auf diesen Punkt. Gott in mir, Jesus in mir, der Heilige Geist in mir. Wenn du etwas erwartest, weißt du, dann passiert es. Deshalb, wer nicht sammelt, der zerstreut. Wer nicht gegen dich ist, der ist für dich und Gott ist für dich und er hat dich je und je geliebt. Er hat dich bei deinem Namen gerufen und er sagt, du bist mein. Und er hat seinen Sohn alles für dich gegeben. Wenn du erwartest, Gottes Gegenwart wird kommen. Und das, was du erwartest, das kommt. Jetzt komme ich noch zu einem Punkt, was mir bei Christen, ganz besonders bei Charismatikern und bestimmte Richtung von Leuten auffällt. Weißt du, viele Leute sehen in jeder Person bald den Teufel. Der hat den Teufel, der hat den Teufel, der hat den Teufel, der hat den Teufel. Weißt du, alle, und die sehen überall den Teufel. Weißt du, plötzlich wird in jeder Person sich der Teufel zeigen und die Menschen sehen. Und ich sage dir eines, was du siehst, das wirst du bekommen. Und Hiob hat einmal gesagt, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Deshalb, was du erwartest. Es hängt immer von den Menschen ab, ob in ihm der Teufel ist oder der Heilige Geist. Deine stärksten inneren Erwartungen werden sich erfüllen, egal was es ist. Deshalb der innere Mensch ist so wichtig. Und denk nicht, der ist der Teufel. Den Teufel hast du wahrscheinlich. In aller Liebe. Weißt du, die Menschen haben den Teufel in sich, weil sie im anderen etwas hineinprojizieren, was sie selber sind, was sie selber haben würden, was sie selber denken würden und was sie selber haben wollten. Deshalb hör auf zu projizieren, der hat den Teufel. Er erwartet Gutes. Wer nicht für dich ist, ist gegen dich. Der Teufel ist gegen dich. Nach deinem Glauben soll es geschehen. Im Guten wie im Schlechten. Nach deinem Glauben. Erwarte Grippe und du kriegst sie. Und sogar noch so starke, dass du dich ins Bett legen musst. Erwarte es aber nicht, wirst du nicht bekommen. Erwarte ein Unglück oder einen Unfall, einen Krieg oder eine Katastrophe. Es wird kommen. Wir, bei uns in der Sowjetunion, wo ich aufgewachsen bin, ist es interessant, also da wurde vom Krieg geredet und dann habe ich mal, wenn die Männer in der Gegend, also in der Umgebung, wenn die sprachen, die Männer waren so irgendwie so Trauma, die haben immer über den Krieg gesprochen, dann haben sie gesagt, dass wenn man über den Krieg spricht, dann kommt Krieg. Deshalb, wir sollten aufhören, über den Krieg zu sprechen. Und wir sollten aufhören, über negative Dinge zu reden, das, was wir denken, was wir fühlen und so weiter. Was du redest, das kommt, du rufst es ins Dasein. Wir haben göttliche Vollmachten, Gott in dir. Gott sprach, es werde Licht. Und wenn du sagst, es werde Krieg, es werde Katastrophe, es werde Unglück, es werde Krankheit, es kommt. Erwarte Gesundheit. Fang an, über Gesundheit zu sprechen. Nicht über die oder jene Krankheit. Manche sind so wandernde Krankenbücher oder Arztbücher. Da wissen sie alles Mögliche, die lateinischen Namen sogar noch davon. Hör auf. Ich habe eines in meinem Leben entdeckt und weißt du, ich wollte als Pastor mich mal informieren, weil man mit so vielen kranken Leuten zusammenkommt, vor allem Krebs. Und dann bin ich in die Buchhandlung gegangen, habe ich für 70 D-Mark damals zwei Bücher gekauft über Krankheit, über Krebs, wie erkennt man Krebs und wie behandelt man Krebs und was für Sorten von Krebs gibt. Dann habe ich gelesen. Und dann hieß es, also die ersten, also Lymphknoten und. Denke ich, lang gucke ich mal, wie ist es bei dir? Und du, ich habe Knollen. Das ist dann ganz hart und die werden immer härter. Ich habe mich so erschreckt. Und wisst ihr, ich war so geschockt. Dann habe ich gesagt, also ich bin krank und ich war damals so vielleicht 28, 29 oder 30 Jahre alt. War noch nicht alt, noch nicht bereit zum Sterben. Und ich habe Krebs. Habe ich meine Ältesten zusammengerufen in der Mitarbeiterversammlung. Habe ich gesagt, Geschwister, betet für mich, ich habe Krebs, bin schwer krank. Guck mal. Und die haben hingelangt, ja Bruder, mal tu das, sie sieht wirklich ernst, du musst operieren lassen und du musst in eine Behandlung und was die mir alles erzählt haben. Aber ich wollte nicht sterben, ich war noch viel zu jung. Ich wollte noch für den Herrn arbeiten und dienen. Und dann habe ich gebetet, habe ich dann auch gefastet, ist auch nicht weggegangen, habe alles Mögliche angestellt, um das wegzugeben. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, hilf mir. Dann sagt eine innere Stimme, Johannes, wann ist das gekommen? Weißt du, das war die Stimme Gottes in mir. Gott in mir, der Heilige Geist in mir. Wann hast du diese Knollen da und am Arm? An diesen Lymphen, wann hast du das gekriegt? Habe ich gesagt, und dann, weißt du, da kam ich in Zwiegespräch, seitdem ich die Bücher gekauft habe. Am liebsten würde ich jetzt die Bücher abgeben, aber ich habe unterzeichnet und angemalt und so weiter, was mir wichtig und groß geworden ist. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe die Bücher in den Müll geworfen und dann habe ich nicht mehr weiter gebetet. Die Knoten unterm Arm und was weiß ich. Ich bin geheilt. Plötzlich verging das. Weißt du, du beschäftigst dich mit etwas und du kriegst etwas. Beschäftige dich mit Erfolg und du wirst Erfolg haben. Beschäftige dich mit Niederlagen und du wirst Niederlagen haben. Der innere Mensch. Beschäftige dich mit Gesundheit und du wirst gesund werden. Weißt du, wir haben Handicaps, wir haben Probleme, wir haben all diese Dinge sind reell in unserer Welt, aber unser Inneres muss sich mit was anderem beschäftigen, mit dem Lob Gottes. Gott, du bist so groß und er heilte sie alle. Verstehst? Er heilte sie alle. Erwarte Gesundheit und du wirst gesund. Nur in aller Liebe. Da brauchst du keinen Billy und keinen Matutis und keinen, was weiß ich, keinen Bruder, keine Schwester. Erwarte Gesundheit, glaub an die Gesundheit. Gott ist mein Arzt. Er hat ja in der Bibel gesagt, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Erwarte von ihm, dass er dich heilt, dass er dich gesund macht, auch wenn du humpelst. Erwarte Gesundheit. Das ist etwas von der Gesetzmäßigkeit des Glaubens. Das, was du siehst, das erntest du. Das, was du sagst, das erntest du. Das, was du suchst, das findest du. Verstehst? Das, was du suchst. Viele Christen leiden. Und sie leiden unter bestimmten religiösen Komplexen. Sie leiden, weil sie abgelehnt worden sind, weil sie nicht beachtet worden sind. Und du hast so einen Komplex. Viele Gläubige sind abgelehnt worden und haben so viel Ablehnung erfahren. Mich liebt niemand, aber schau zum Himmel hoch. Weißt du, wenn die Sonne untergeht, da kommen die Sterne wieder hoch. Halleluja. Da kommen die Sterne. Verstehst du, also der Himmel ist immer erleuchtet. Freu dich über Gott. Viele Gläubige, weißt du, sie leben ein Leben der Ablehnung. Weißt du, wir müssen unten runter durch und wir müssen durch die Tiefen, durch die Trübsel, durch die Schwierigkeit. Da kommst du automatisch. Ich bete nicht mehr dumme Gebete. Ich habe aufgehört, dumme Gebete zu beten. Weißt du, da höre ich einen Prediger, bin so begeistert, so ein Freikirchler und Fundamentalist, also evangelikaler Pastor. Geschwister, wir müssen alle zerbrochen werden. Wir müssen alle zerbrochen werden. Der Herr muss uns alle zerbrechen. Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, zerbrich mich. In meiner Dummheit habe ich gebetet. Und weißt du, was passiert ist? Ich bin so zerbrochen worden von Gott, dass ich selbst nicht mal mehr beten konnte. Weißt du, ich bin so ohnmächtig gewesen. Meine Kinder mussten beten. Ich habe aber auch keine Lust mehr. Ich habe Sieg und die Herrlichkeit Gottes gehabt. Aber Gott hat mich zerbrochen. So, ich warne euch, betet nicht Gebete, negative Gebete, betet positive Gebete. Und wenn Gott dich zerbrechen will, er wird das tun zu seiner Zeit und dir die Hörner abbrechen. Glaub mir das. Gott wird das tun. Er ist es, der uns heiligt. Er ist es, der uns gerecht macht. Er ist es, der uns vollkommen macht. Er ist es, der uns weise macht. So, bitte keine Dummheiten. Zerbrich mich. Verstehst du, ich habe Buße tun müssen. Ich habe gesagt, lieber Gott, jetzt habe ich eigentlich, ich habe selber das eingebrochen. Ich habe dich in mir gebeten. Zerbrich mich. Ich hätte sagen können, Gott heilige mich. Gott reinige mich. All das ist so wichtig. Und viele sehen also das als Bestätigung des Glaubens, wenn sie heulen, ich kann nicht mehr, ich schaffe nicht mehr, ich bin erledigt, ich bin fix und fertig. Gott hat mich so in die Mühle. Höre, was Jesus lehrte. Markus 9, Vers 40. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Und Gott ist für uns. Markus 9, Vers 40. Höre die Worte Jesu. Verstehe, was Jesus meinte. Trenn dich von Menschen, trenn dich von Geschwätze, von Gerede, von Predigten, von Gebeten, was nicht für dich ist. Das ist antichristlich. Das ist antigöttlich. Die sind gegen dich. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Und Gott ist für uns. Wie schreibt Paulus, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott für uns ist, dieser Gott in dir muss für dich sein. Und Gott spricht. Und Gott hat zu mir geredet. Wann hast du diese Knoten, Lymphknoten da unterm Arm und so weiter? Wann hast du, seitdem du das Buch gekauft hast? Weißt du, da rede ich mit Gott in mir. Und Gott lehrt mich. Und er wird uns lehren, wenn wir ihn nur fragen würden, auf ihn hören würden. Und dann würde unser Friede wie ein Strom sein. Verstehe, was Jesus hier meinte. Gott wird nichts gegen dich tun. Er wird dich aufbauen, er wird dich ermutigen, er wird dich auf die Beine bringen. Der Teufel ist es, der dich runterdrückt und dich kaputt macht. Und so fromm kommt, weißt du, wir müssen alle zerbrochen werden, Geschwister. Wir müssen alle runter, tiefer runter. Der Schwabe sagt, ra, ra, ra. Ja. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Die größten Feinde des Menschen, weißt du, was die größten Feinde des Menschen sind? Seine eigenen Hausgenossen. Das ist nicht die Familie, die in deinem Haus sind, auch gemeint vielleicht, aber nicht einmal unbedingt. Die größten Feinde des Menschen sind seine Hausgenossen. Das sind all die, die bei dir wohnen, die dein Brot essen, die werden dich verraten, die auf deinen Kosten leben, die denen du vorstehst, für die du verantwortlich bist, deine Hausgenossen. Verstehst du dein Inneres? Denn wie meine Bibel sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten, die unter dem Himmel herrschen. Und die sind alle hier. In unserem Kopf, in unserem Herzen. Dein Problem ist nicht deine Schwiegermutter oder was weiß ich, irgendwie irgendjemand. Nein, dein Problem, das bist du selber. Das bist du selbst. In aller Liebe, Gott segne dich. Ich hoffe, dass du das begreifst. Das sind deine inneren Gedanken, die dich da gegenseitig verklagen, die dich verdammen. Und ist Christus in mir und bin ich in Christus, so ist nichts mehr Verdammliches an denen, an diesen Menschen. Dein Problem, das sind deine inneren Widersprüche, die du nicht aufgearbeitet hast. Wenn du Probleme hast, weißt du, nicht nur, dass du, wenn du Sünden begangen hast, sollst zum Seelsorger gehen. Nein, wenn du was nicht verstehst, dann musst du sagen, Pastor, wie ist das? Kannst du vielleicht nächstes Mal eine Predigt bringen zu diesem und diesem Thema? Weißt du, diese inneren Widersprüche lösen bei dir das Gewitter, das Unwetter aus, Blitz und Donner, verstehst du, dass das nur kracht? Deine Widersprüche, ob du es glaubst oder nicht, ich belege das mit der Bibel. 1. Johannes 3, Vers 19 und folgende Verse bis 22. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Du erkennst, ob du wirklich in Gott bist oder nicht, und hier wir, und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn unser Herz uns verdammt, Gott ist größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Gott verdammt uns nicht. Gott ist größer als unser Herz, als unser Verstand. Dann ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott, und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. Denn wir halten seine Gebote und tun, was ihm wohlgefällig ist. Wenn unser Herz uns nicht verdammt, weißt du, wenn du hier drin Frieden hast, wenn Gott auf dem Thron ist, wenn er das Sagen hat in deinem Leben, dann geht es dir gut. Dann sind diese Widersprüche beseitigt. Es geht heute mir um die inneren Dinge in unserem Leben, um den inneren Menschen, um Gott in dir, dass du in dir, du bist mein Gott, mein Vater, mein Helfer, mein Tröster, mein Beistand. Jesus in dir. Weißt du, das ist, in dir wohnt die Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Weißt du, der Tröster, und der wird bei euch bleiben alle Tage ewiglich. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 20 ist eine schöne Stelle. Jesus, da heißt es, er sagt einer Gemeinde, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Gemeint ist, er klopft an deinem Herzen. Er ist rausgeschmissen worden. Verstehst du, man hat irgendwie ihn verdrängt. Gemeint ist dein Inneres. Siehe, ich stehe vor der Tür. Zu dem, und wer die Tür auftut und so weiter, zu dem werden wir kommen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. der ganze Himmel kommt, der ganze Gottesstaat kommt und wir werden das Mahl mit ihm halten. Also plötzlich sitzt der liebe Gott am Tisch, der Herr Jesus links und der andere rechts, der Heilige Geist, und sie halten das Mahl. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und wer für uns ist, der ist nicht gegen uns. Kann gar nicht sein. Wenn dein Gott in dir nicht gegen dich ist, wie wir hier beim Johannes gelesen haben, wenn dein Herz dich nicht verdammt, Gott ist größer sogar als dein Herz, deine Gewissen, deine Erinnerung, deine negativen Erlebnisse. Und Gott sagt, ich denke nicht mehr an deine Sünden und deine Fehler, ich vergebe sie. Wenn dein Gott in dir für dich den Frieden macht und sagt, ist alles in Ordnung. Und Jesus hat Frieden gemacht mit uns und mit sich selbst. Wer auf das Innere hört, der hört auf Gott. Der sucht Gott. Der wandelt mit Gott. Wer auf das Innere hört, deshalb, so du meine Stimme hören wirst. Und mir wird wahrscheinlich Bruder Hitchcock sagen, wenn er kommt. Am Sonntag, den 18. Oktober. Unser Leben spielt sich in der vierten Dimension ab, in der unsichtbaren Welt, in dieser verborgenen, versteckten, immateriellen Welt. Diese Welt können wir nicht fassen, sie ist nicht greifbar, aber dort läuft alles ab. Von dort aus wird alles gesteuert. In Epheser 3, Vers 16 und Vers 19 betet Paulus ein ganz starkes Gebet. Da heißt es, dass er euch Kraft gebe, liebe Geschwister, sagt er, er soll euch stark machen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Du sollst stärker und stärker sein, diese Stimme Gottes in dir hören. Gott spricht. Er spricht nicht laut. Er spricht so, dass du innen drin hörst. Das hört kein Mensch. Und dort sollst du gestärkt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Mit der ganzen Fülle Gottes. Wenn der inwendige Mensch von Gott berührt wird und Gott sich in sein Leben investiert, wird der Mensch unsterblich. Deshalb sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Du hast etwas Ewiges, etwas Bleibendes. Wie funktioniert der innere Mensch? Gut, dass du fragst. Gut, dass du nachdenkst. Erst wenn Jesus drin wohnt. Er steht an der Tür und klopft an. Jesus möchte seinen Platz einnehmen. Weißt du, in deinem Leben soll alles seinen Platz haben. Die Welt, du, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Weißt du, wir sollten Prioritäten in unserem Leben setzen. Und der innere Mensch wird Mensch erst, da geht ein Licht auf, da begreift er etwas, wenn Jesus seinen Platz bekommt. Herr, wer bist du, den ich verfolge? Ich bin Jesus. Du siehst, plötzlich heißt es von Saul von Tarsus, er betet jetzt zum ersten Mal in seinem Leben. Er wird blind äußerlich, aber innerlich wird er sehend. Er sieht dieses große Licht Gottes, das ihm begegnet ist. Erst wenn Jesus drin ist, beginnt Gott mit dir zu reden, zu handeln, beginnt dich zu führen, zu leiten. Erst wenn Jesus in dir drin ist, hörst du seine Stimme. Da brennt dein Herz, bis deine Augen geöffnet werden, inneren Augen und äußeren Augen. Du vernimmst seine Stimme. Dann wird erst das Ideal Gottes verwirklicht. Sonst klappt es nicht. Du weißt von dem Ideal Gottes. Also von Verstand her ist alles hier klar. Die Bergpredigt. Karl Marx hat seine Doktorarbeit über die Bergpredigt geschrieben. Weil das war sein Ideal. Und das ist Sozialismus, verstehst du? Idealismus. Aber ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist kannst du nicht verwirklichen. Die ganze Bergpredigt. Genauso wenig wie die 10 Gebote nicht halten kannst. Solange Jesus nicht in uns wohnt, wissen wir, wie es geht, aber du kannst das Ideal nicht verwirklichen. Jesus ist das Vorbild erst einmal für dieses Ideal Gottes und er zeigt, wie man es macht. Was er euch sagt, das tut. Dann passieren Wunder. So, Jesus hat uns gezeigt, wie werden wir den Willen Gottes umsetzen. Nicht nur, dass ich weiß, eigentlich weiß ich alles. Wir sind schlau genug. Aber wie macht man das? Dieses Know-how, dieses gewisse Wissen. Und das kannst du erst erfahren, wenn Jesus drin ist und nicht nur das, erst wenn der Heilige Geist noch da ist. Weißt du, in diese Vermischung, dann geht die Sache auf. Der innere Mensch muss auf die Art und Weise Gottes ausgelebt werden. Zuerst muss der innere Mensch heilen, bevor er was von Gott vernimmt. Weißt du, unsere Ohren sind verstopft, unsere Augen sind geblendet, wir haben eine schwere Zunge, wir können mit Gott gar nicht reden. All das muss geheilt werden, diese innere Heilung. Erst durch Jesus ist es möglich, dass du anfängst, ein göttliches, ein gottwohlgefälliges Leben zu leben. Wir wissen viel von Jesus. viel von Gott. Eigentlich brauchst du keine Predigt heute Abend. Ob jetzt das Heilige Geist hilft mir, das umzusetzen, zu verwirklichen. Wie funktioniert das? In Epheser Kapitel 1, Vers 11 und dann die folgenden Verse bis Vers 14. Und durch Jesus Christus haben wir Anteil bekommen. Also erst wenn Jesus in dir ist, bekommst du Anteil am künftigen Heil. Nicht an diesem Heil hier in dieser Welt, das irdische, das vergängliche, nein, an dem zukünftigen Heil. Deshalb, der innere Mensch ist für die Zukunft, für die Ewigkeit ausgerichtet. Und dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt, nach seinem Plan und Willen, er, der alle Dinge bewirkt. Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein. Wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Von Hoffnung erfüllt sind. Durch ihn haben wir Anteil. Deshalb, ohne Jesus läuft gar nichts. Absolut gar nichts. Du brauchst Jesus, dass du ihn anrufst. Und deshalb war auch hier mit den Aposteln, den Jüngern, sie konnten ohne Jesus nichts machen. Sie brauchten Jesus. Sie brauchten den Heiligen Geist. Sie brauchten die Gegenwart Gottes. Durch Christus hat Gott uns das Siegel aufgedrückt, schreibt Paulus in den Epheserbrief weiter. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet. Die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt und ihr zum Glauben gekommen seid. Erst durch Jesus bekommen wir das Siegel Gottes, kommen wir zum Glauben, erfahren das, was Gott will, das Versprochene, das wird realisiert. Und dann heißt es weiter, und dieser Geist ist das Angeld, nicht nur Jesus, sondern auch dieser Geist, der Heilige Geist ist das Angeld dafür, dass wir auch alles andere erhalten werden, alles, was Gott uns versprochen hat. Also, die Lawine muss zum Rollen gebracht werden. Und das beginnt mit Jesus und nur mit Jesus. Gott will uns die Erlösung schenken, schreibt Paulus weiter, das endgültige, volle Heil. Und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Weißt du, wir werden erlöst nicht für uns, damit wir sagen, oh, ich bin Glory, Halleluja, ich bin so gesegnet. Verstehst du? Ich sage, du bist gesegnet, auch wenn du nicht gesegnet bist. Zum Lobpreis Gottes, dass du trotzdem durchhältst, durchstehst, durchmachst, dich bewährst. Verstehst du, man muss nicht sagen, weißt du, die Gesegneten muss man nicht hier sehen, sondern denn der Segen wirkt sich in der Ewigkeit aus, wenn du im gelobten Land einmal bist. Durch ihn sind wir mit Gott verbunden und dieser Gott in mir. Weißt du, da kann tun, was er will. Guck mal, der Heiland schläft im Boot, obwohl die Wellen über das Boot zusammenschlagen. Warum? Weil er Frieden Gottes hatte. Er wusste, mir kann nichts passieren. Der Vater ist mit mir. Der Vater wacht über mich. Auch wenn das Schiff rauf und runter und sich überschlägt, der Vater ist bei mir. Aber die Jünger haben es nicht gewusst. Durch Jesus bekommt dein Leben die Wende. Und jetzt wird's, wie passiert das? Wie passiert diese Wende? Wie wird der innere Mensch geheiligt? 2. Korinther Kapitel 4, Vers 10 und folgende Verse. Paulus schreibt hier, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe. Jeder von uns hat ein Stigma an Händen, Füßen und an der Seite. Das sind die Malzeichen Jesu. Und entweder hast du die Malzeichen Jesu an dir und die sind an deinem Leben sichtbar. Für dich, nicht für die anderen. Das ist für dich. Nur für dich. Dass du diese Zeichen Jesu siehst. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbart. Verstehst du? Wir sterben, damit wir leben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben, aber bevor du auferstehst, musst du zuerst gestorben sein. Jakob Böhm hat gesagt, wenn ich stirb, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. So, wir tragen alle die Kennzeichen Jesu, wir sind alle gezeichnet. Weißt du, wir leiden mit Jesus hier unten. Jesus hat am Fleisch gelitten, am Fleisch gekämpft, mit großem Geschrei. Vater, wenn was es dein Wille ist, lass den Kelch vorbeigehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das ist, wo wir das Kreuz tragen. Weißt du, ich mag das Kreuz nicht. Verstehst du, mir liegt das nicht. Verstehst du, das drückt mich nieder. Aber ich muss es tragen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Und meine Bibel sagt noch etwas. Der nehme sein Kreuz, nicht Jesu Kreuz und nicht das Kreuz anderer Leute. Der nehme sein Kreuz täglich auf sich. Täglich, täglich. An uns offenbart sich das Sterben Jesu. Weißt du, wie? Durch Erniedrigung, durch Verachtung, durch Ablehnung, durch Beschämung, durch Verspottung. Aber willst du Christ sein? Bist du so Betbruder? Ich war schon Milchapostel. Verstehst du? Oh, In Bayern ist es, weißt du, da gehört Bier zur Mahlzeit, zum Frühstück. Verstehst du? Und ich bin Christ geworden und ich wollte irgendwie Zeichen setzen, irgendwie. Gott hat mich befreit vom Alkohol. So als solches, ich kann trinken, aber ich muss nicht trinken. Und dann habe ich, als der Junge dann mal die Vesper holen sollte, was soll ich holen, Herr Matudis? Dann sage ich Milch. Das hat er einmal gemacht, zweimal gemacht, dreimal gemacht. Dann habe ich gesagt, trinken Sie jetzt nur noch Milch? Ja, ich sagte, ich trinke nur Milch. Und dann habe ich den Ruf bekommen, weil ich ja Christ war, ich bin jetzt der Milchapostel bei der Firma. Weißt du, die Leute beobachten einen. Die lachen einen aus. Als wir auf der Straße sangen und spielten in Augsburg, als wir anfingen mit der Missionsarbeit, dann hat mich jemand gesehen von meiner Firma und sagt, in was für Klimpelsverein bist du? Verstehst du, wir haben Musik gemacht, für den Heiland gespielt und gesungen. Wir haben uns nicht versteckt und verkrochen, nein. Verstehst du, wir tragen die Schmach Christi, wir werden verletzt. Wenn du für Gott arbeitest, wirst du von Menschen verletzt, durch Undankbarkeit. Weißt du, du dienst ihnen, sorgst dich um sie und dann beißen dich die Hunde. Ja, dann beißen sie dich. Aber so erreichen wir geistliche Höhen, da werden wir reif und dass wir sagen, wir dienen nicht für die Menschen. Und ich bin so weit gekommen, dass ich für mein persönliches Leben sage, ich diene nicht den Menschen, ich diene dem lebendigen Gott. Und ich arbeite für Gott und so weiter. Und ich versuche, Gutes zu tun, so gut ich das kann. Aber ich diene dem Herrn. Ich gebe dem Herrn. Ich gebe nicht der Gemeinde das Geld, sondern ich gebe dem Herrn das Geld. Verstehst du? Der Herr ist es. Und ich erwarte vom Herrn meine Belohnung, nicht von Menschen. Weiter nochmal, was der liebe Bruder Paulus schreibt. Denn wir werden, die wir leben, wir werden immer in den Tod gegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Plötzlich denkst du, Mensch, ich kann drüber weggehen, ich kann drüber hinwegschauen, ich höre dann es nicht mehr. Manchmal ist es gut, wenn du schwerhörig bist, dann hörst du die Dinge nicht mehr und siehst dich nicht mehr, die dich verletzen könnten. Also das ist auch eine Gnade, dass du das nicht mehr siehst. Habe ich gar nicht gesehen, gar nicht gemerkt, verstehst du, es ist vorbeigegangen, passiert. Weißt du, und dass Gott dir auch einen Geist der Vergesslichkeit gibt, dass du Dinge vergessen kannst, nicht nur vergeben, sondern wirklich vergessen. Wir erleben die Kreuzigung täglich. Täglich erleben wir die Kreuzigung. Und dann heißt es dort weiter, und so ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Weißt du, wir leben für andere Menschen, wir leben für Jesus, für seine Größe. Was heißt das? Unser Sterben erzeugt neues Leben. Das ist, wie der innere Mensch erneuert wird. Wie wir weiterwachsen. Die Blume verblüht, da entsteht eine Frucht und dann streut es den Samen raus. Verstehst du? Und der Same ist es, was wieder weiterlebt. Wieder neue Sonnenblume, neue Kastanien oder neue, was weiß ich, Kartoffeln. Die Pflanze lebt weiter in der Frucht, in dem neuen Samen, was es produziert. Weißt du, die Blüte ist was Schönes. Oh, die duftet wunderbar. Aber der Duft, bei der Frucht, die Frucht duftet gar nicht mal so. Vielleicht, wenn sie gereift ist. Aber sonst duftet sie gar nicht. So, wir leben weiter durch das, was wir beim Sterben zurücklassen. Den Samen. Den Samen. Der Tod ist ein Prozess, ein Teil unserer Entwicklung. Tod ist ein Werkzeug Gottes, damit wir weiterleben. Es klingt komisch, was ich hier predige und sage, aber es ist so. Durch Sterben gehen wir nicht unter, sondern wir gehen auf. Deshalb, Paulus sagt, ja, ich vergesse, was dahinter ist. Dass mich stört das nicht mehr. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Das Leben kann nicht zerstört werden, so wie der Geist und die Seele nicht zerstört werden können. Dieses Inwendige, das, was ist. Weißt du, die vielen Dinge, was in deiner Umgebung passieren, die bringen dich nicht um, es sei denn, du erlaubst es. Es sei denn, du erlaubst es. Die bringen dich nicht um. Noch ein paar große Wahrheiten. Je mehr wir von uns aus sterben, freiwillig, von uns aus sterben, und gewollt aufhören zu kämpfen, gewollt aufhören, jemand was zu beweisen, so passiert die innere Reife. Aufhören, einfach ja, mich selbst zu profilieren, zu verwirklichen. Herr, ich will nur dich zu deinem Lobpreis da sein und mein Bestes geben. Und damit kreuzige mir den alten Menschen. Der alte Mensch sagt, sag's doch, mach's doch, tu das, unternimm was. Und du sagst, Herr, mach du das, wenn du willst, wenn es dir was dran liegt. Und Herr, benutze dann zu, also von uns aus trennen von bestimmten Dingen. Und desto mehr wirst du dann von dem, was Gott von dir wollte. Und dann merkst du, da, ich habe Frieden. Verstehst du? Danke Gott für jede Last, die du dir selbst nicht aufgeladen hast. Verstehst du? Danke Gott. Verstehst du? Und wirf die Lasten ab. Bei einem Sportler. Schau einen Sportler an, die Goldmedaillen und große Pokale erringen. Die zähmen sich selbst, sie verzichten. Und genau das ist, wie wir die Frucht erreichen können. Den inneren Menschen, ich zähme mich, ich verzichte, ich lasse alles hier, ich nehme nichts mit. Und das ist, was Leistung bringt und Qualität in deinem Leben. Je mehr du auf etwas verzichtest, desto mehr bekommst du. Eine große Wahrheit, denk drüber nach. Und das Kreuz ist Verachtung, ist Verleugnung, ein Zeichen des Spottes. Weißt du, mich hat er nicht erwähnt. Er hat alle gegrüßt, alle angeguckt, alle die Hände geschüttelt, aber mir nicht. Weißt du, wenn du noch beleidigt bist, bist noch nicht gesund, du bist noch nicht gestorben. Beleidigung. Wenn ich so die Biografien lese, mich faszinieren Biografien, keine Romane, aber echte Biografien, menschliche Geschichten. Und das interessiert mich ganz besonders, was hat er durchgemacht, welche Tiefen. Und je schlimmer die Sache war, desto größer ist die Story. Verstehst du, je schlimmer die Sache war, je mehr er verloren war, je mehr er dann den dünnsten Faden hing, desto interessanter ist der Mensch. Paulus betet hier dieses Gebet für die Epheser. Warum? Weil er in Ephesus sehr viel durchgemacht hat. Er hat mit wilden Tieren sogar gekämpft, in der Arena wahrscheinlich. Ja. Und wir lesen und ergötzen uns daran. Aber für den, der es durchmacht, ist nicht einfach. Der, wo jetzt mit in der Arena steht, der jetzt boxen muss. Und diese Gladiatoren, die bei denen um Leben und Tod geht. Er spielte nichts vor, dieser Apostel Paulus. Es war hart für ihn, sich selbst zu verleugnen. Ich weiß alles und dann doch still sein und nichts sagen. Verstehst du? Und es ist auch so, Selbstverleugnung ist, dass du Dinge weißt, sagen könntest, sagen würdest und den Menschen helfen würde, aber du unterschlägst. Warum? Weil du sagst, ich verbrenne nicht meinen Mund. Ich werde niemand, versuche einen Narren nicht zu belehren, steht in der Heiligen Schrift. So, wir sterben täglich, dass wir schweigen und stille sind und nicht da irgendwie provozieren und vielleicht zu gegebener Zeit das doch sagen. Wir sterben täglich. So, jeden Tag, jeden Abend geht die Sonne unter und am nächsten Tag kommt sie wieder hoch. So, und es, der Tag fängt von vorne an. Der innere Mensch wird erneuert von Tag zu Tag. Von Tag zu Tag. Deshalb vergiss das Alter und deshalb, ich empfehle meinen Brüdern und Schwestern ganz besonders, wenn du abends schlafen gehst, rechne mit dem Tag ab. Schließ den Tag ab. Du warst auf jemanden zornig, wütend, verärgert, verbittert und du möchtest dich da revanchieren. Setz dich hin, schreib noch den Brief und leg das irgendwo hin und nachher Müll zu schmeißen. So und dann, ja, mach klar Tisch und dann schlafst du in Frieden ein und wachst auch in Frieden wieder auf und dann kommt der neue Tag und sagst jetzt, heute, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wir sterben täglich. Und wir fangen jeden Tag wieder ganz neu den Tag. So ist auch das Leben. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Jeder Tag hat seine eigene Möglichkeit. Jeder Tag ist ein Geschenk Gottes. Jeder Tag. Der innere Mensch muss sich täglich regenerieren, erneuern, sich aufbauen, sich aufraffen. Weißt du, manchmal denke ich auch, heute Nacht, heute Morgen kannst du das schüttet draußen, das Wetter ist kalt, stehst gar nicht auf. Aber du musst aufstehen. Der Tag beginnt. Weißt du, aber die Nacht ist da, um sich zu erholen. Und du brauchst die Nacht, den Schlaf. So, und erst wenn du dich erholt hast, kannst du wieder neu, mit neuer Energie vorwärts gehen. Jeden Tag sammelst du neue Kräfte oder jede Nacht sammelst du neue Kräfte. Und am Morgen nimmst du einen neuen Anlauf und sagst heute, oh Lob und Dank mit dem Herrn, wir nehmen und wir machen Taten. Verstehst du, krempelst die Ärmel hoch und gehst in die Arena. Jeden Tag stehst du neu auf, jeden Tag machst du weiter. Und Geschwister, wir sind nicht von denen, die da fliehen und die Sache aufgeben, sondern Gott hat uns den Auftrag gegeben, bleib bei der Sache, mach weiter, da wo du gestern aufgehört hast. Und es ist immer so, wir machen einfach weiter, da wo wir gestern aufgehört haben. Paulus wünscht der Gemeinde, dass sie mit der ganzen Gottesfülle erfüllt werden. So, weißt du, Wortspielerei, aber er versucht das. Die ganze Gottesfülle. Ist das überhaupt möglich, die ganze Gottesfülle zu haben? Ja, doch. In deinem kleinen Herzen kann der große Gott wohnen, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das Kindergebet, Jemand hat so ein Kindergebet gebetet, meine Kinder haben auch dieses Gebet gebetet. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Verstehst? Fang doch an, dieses kleine Kindergebet zu beten für dich. Soll niemand drin wohnen als der Heilige Geist allein. Soll niemand wohnen als der Vater im Himmel, der himmlische Vater in meinem Herz. Ich bin klein. Ja, auch wenn ich 1,80 Meter bin, bin ich immer noch klein im Vergleich zu manchen anderen Lebewesen. Er wünscht die ganze Gottesfülle. Wir sollen erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Wir können das haben, wenn wir Jesus, den Heiligen Geist haben und an den Vater. In Kolosser 2, Vers 9. Weißt du, der Herr will unseren Mangel ausfüllen. Vers 9 bis 10. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Deshalb, wie gesagt, ohne Jesus läuft nichts. Du brauchst Jesus. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Er ist das Haupt aller Mächte und aller Gewalten. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Nimm Jesus auf. In Johannes Evangelium Kapitel 1 heißt es, und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Autorität, Kinder Gottes zu sein. Du schaffst es nicht. Weißt du, von dir aus schaffst du nicht, Kind Gottes zu sein. Du kannst dich selbst nicht erlösen. Genauso wenig, wie du dich an deine Schnürsenkel nehmen kannst und dich hochheben kannst. Oder an deinen Schopf. Kannst nicht. Deshalb, du brauchst Jesus. Er ist uns gegeben worden. Egal, wie klein, wie groß wir sind, wie viel wir wiegen. Er ist derjenige, der vollkommen ist, Christus in uns. Und ich komme wieder auf diesen Punkt. Die Gottesfülle wohnt in jedem Menschen. Selbst wenn du ein Zwerg bist, wohnt die Fülle Gottes in dir. Die ganze Fülle. Vorausgesetzt, du gibst dem Heiligen Geist Raum. Das ist alles. Und erlaubst, komm, Herr Jesus. Weißt du, und da kommen die Leute mit so frommen Gebeten. Wir haben auch gebetet, wir sind auch fromm gewesen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Weißt du, was das auf Deutsch heißt? Herr Jesus, segne und dann geh bitte, ganz schnell. Geh. Verstehst? Denn wenn du länger hier bleibst und sei unser Gast, verstehst du, Jesus will nicht unser Gast sein, er will unser König sein. Er will auf dem Thron unseres Lebens sitzen. Wenn er als Gast geht, der hat im Haus nichts zu melden. Der kann nur segnen und dann seinen Spruch machen und kann wieder weitergehen. Er will in dir wohnen. Sag dem Heiland, Herr Jesus, komm und fühl dich hier wie zu Hause. Und weißt du, was dann passiert? Dann musst du neu tapezieren. Und dann musst du bestimmte Dinge rausschaffen. Dann sagt er, du, das verträgt sich mit mir nicht. So wie der Zachäus. Der Herr Jesus hat dem Zachäus nichts gesagt. Aber plötzlich fängt der Zachäus auszuräumen, auszumisten. Fängt Dinge gut zu machen. Weißt du, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, dann musst du dich nicht anstrengen. Ich muss heilig werden, ich muss fromm werden, ich muss gläubig werden. Nein, plötzlich merkst du, das macht Jesus nicht. Das ist ihm ein Anstoß, ein Ärgernis. Da, wenn ein Buddha noch da steht und da steht ein Konfuzius noch dort und dort irgendein Kruzifix. Verstehst? Alles raus. Ich bin der Lebendige, der Ewige und der Wahrhaftige. So. Das Gebet des Paulus ist nicht so hoch gegriffen, wenn er hier sagt, die ganze Gottesfülle. Und Gott beantwortet aufrichtige Gebete, wenn du ehrlich bist. Und vor allem so dieses Gebet, was er hier für die Epheser betet. Weißt du, wenn du für andere betest, bist du selbst gesegnet. Und deshalb, der innere Mensch wird erneuert, wenn du anfängst, für andere zu beten. Der innere Mensch wird erneuert, wenn du anfängst, für andere zu dienen. Der innere Mensch wird erneuert, wenn du durch den Heiligen Geist Gott anbetest und Gott preist und nicht mehr, oh, das habe ich gemacht, ja. Ich danke dir, dass ich fasten kann und dass ich das kann und dass ich das kann. Vollmächtige Gebete sind Gebete im Geist, nicht im Verstand. Du betest dafür irgendjemanden und denkst, blöde Sache, ich muss für den und die beten. Aber das hat einen Zweck, damit du nicht an dich denkst, sondern an die andere Person. Aber die andere Person braucht dein Gebet. Und diese andere Person denkt vielleicht auch an dich. Verstehst du, geh mal doch über die Straße und segne die Frau da hinten dort, die auf dem anderen Gehweg ist. Und sag, oh Herr, segne, guck mal, wie die niedergedrückt ist, wie die niedergeschlagen ist, wie die sich entmutigt ist, segne sie. Und ich sagte, die wird sich umdrehen und gucken, die wird natürlich niemand sehen. Dein innerer Mensch hat was getan. Wir dienen den Menschen mit dem inneren Menschen. Und wir müssen nicht gleich groß sagen, du, darf ich dir die Hände auflegen, darf ich mit für dich beten? Nein, das muss gar nicht sein. Gebet im Fleisch sind bettelnde Gebete. Ohne Gebete im Geist sind immer Gebete für andere. Auf andere fixiert. Herr, segne den und 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 segne den. Verstehst du? Am Schluss, ja Herr, wenn es noch was übrig bleibt, segne auch mich. Aber du wirst gesegnet. Das, weißt du, der innere Mensch, das bist du persönlich. Das ist der innere Mensch in dir. Gott wohnt in uns. Und ich sage dir eines, die Lösung ist in dir. Die Antwort Gottes ist in dir, was dich bewegt. Der Mensch von sich selbst aus hat er keine Kraft und keine Macht und so weiter. Es muss ihm alles gegeben werden. Gott in dir. Aber Gott in uns, das ist die Wende. David sagt, mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Aber da muss dieser Gott in ihm sein, damit er mit über die Mauer springt. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Und wenn du Jesus in dir hast, du wirst erstaunt sein. Als Jesus betete, Vater, ich danke dir, beim Lazarus am Grab, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und dann sagte Lazarus, komm raus. Deine Gebete werden nicht erhört. Gott hat dich lieb, aber deine Gebete werden nicht erhört. Aber die Gebete Jesu werden erhört. Wenn der, weißt du, Jesus steht vor dem Vater, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und dann sagt er, steig aus, komm raus, Lazarus. Und deshalb, der Jesus in dir muss beten. Das ist im Geist beten. Das ist in Gott beten. Viele Fromme sind blind für die Realitäten des Glaubens. Sie leben in Religion, aber sie leben nicht in Gott und mit Gott. Sie leben nach dem Buchstaben, aber nicht nach dem Geist. Ihr Leben wird von Gesetzen bestimmt, von Vorschriften, von Regeln. Und das ist ein Bettlerleben, ihr Lieben. Sie sind Blinde, weil sie die Wahrheit nicht kennen. Als Lahme, weißt du, du weißt, was die Wahrheit ist, aber du kommst nicht hin. Du siehst, ich weiß, es liegt dahin, aber wie komme ich dahin? Du kannst es nicht umsetzen. Bei vielen Frommen ist das ihr Leben ein Armutszeugnis. Weißt du, sie sind bedauernde Kreaturen, sie quälen sich und plagen sich. Lass Gott in dir wirken, lass Gott in dir arbeiten. Der Lahme dort an der Tür vom Tempel bettelt 38 Jahre. Und dann sagt, kommt Petrus und sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich dir gebe, steh auf im Namen Jesu. Und weißt du, plötzlich hat er Kraft in seine Beine gehabt. Die hat er schon immer gehabt. Die hat er nur nicht probiert. Die hat sich immer tragen lassen, sich immer versorgen lassen. Verstehst du, aber da muss man im Namen Jesu gebieten und die Dinge erwecken. Und plötzlich nach 38 Jahren steht er auf und springt und lobt und preist Gott und 5000 Menschen bekehren sich. Viele Frommen haben eine falsche Bescheidenheit, falsche Demut. Sie trauen Gott alles zu. Das macht der Herr kann alles, der Herr wirkt alles, der Herr und so weiter. Sie trauen Gott alles zu, aber sie trauen sich selbst nichts zu. Denk drüber nach. Sie trauen Gott alles zu. Gott in dir, trau dir was zu. Christus in mir, Hoffnung der Herrlichkeit. Trau dir was zu. Gott braucht uns und wir brauchen Gott. Trau Gott was zu. Wenn wir mit dem Gott in uns im Einklang sind, einverstanden sind, versöhnt sind durch Jesus Christus, dann sind diese schlummernden Kräfte erweckt. Plötzlich, oh, ich kann mit meinem Gott, springe ich über den Pult oder über die Stühle und was weiß ich. Die Kraft und diese Kräfte, die die Welt halten und die Welt bewegen, plötzlich werden diese Kräfte freigesetzt. Du hast keine Ahnung, was für Kräfte in einem Menschen drinstecken, wenn er will, wenn er muss. Schau mal vor, du wirst überfallen. Du bist 7-mal stärker, als du normal bist, weil du plötzlich aus der Angst so viel Kraft freisetzt. Und wie viel mehr, wenn der lebendige Gott in deinem Leben kommt. Die Kraft Gottes, wir tragen sie alle in uns. Diese unendlich unbegrenzte Kraft. Es ist die Kraft, die dich heilt. Diese Gesundheit, diese Kraft ist da. Es ist die Kraft Gottes, die dich aus dem Elend befreit. Du musst nicht auf alle vier kriechen. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das ist, was der Heiland gesagt hat. Weißt du, das habe ich noch nie gemacht. Verstehst du? Fängst an zu stottern. Das habe ich noch nie gemacht. Verstehst du? Mach das. Hör auf die innere Stimme, was die innere Stimme sagt. Alles, was Jesus den Leuten gesagt hat, das hätte seine Stimme des Herzens auch den Leuten gesagt. Die haben bloß nicht gehört. Da muss irgendjemand kommen und sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause, verschwinde. Ja. Und er sagt, ist das möglich? Darf ich das? Kann ich das? Ist es mir erlaubt? Ist es der Wille Gottes? Ja. Der Wille Gottes ist das Gute. Und Gott will, dass es dir gut geht und dass du ein schönes Leben hast. Und ja, hör auf das Innere, was er dir sagt. Diese Kraft löst deine Probleme, trocknet deine Tränen. löst deine Konflikte. Diese Kraft bringt dich auf den rechten Weg. Morgen hören wir mehr davon. Diese Kraft, die in dir drinsteckt, die musst du nur freisetzen. Christus in uns. Und solange wir Gott nicht bewusst in uns haben, wir haben Gott in uns. Wir haben das Monogramm Gottes, aber das ist zugeschüttet und zugedeckt und zugepackt. Du musst freisetzen, dir bewusst machen, einfach mit Gott übereinstimmen. Jawohl, sein Wort sagt mir die Wahrheit, das ist so und so bleibt es. Und solange wir nicht auf Gott in uns hören, verpassen wir das Leben, gehen an die Segnungen Gottes vorbei. Solange wir Gott in uns ignorieren, stagniert bei uns alles. Gott will uns inspirieren. Hör auf die Stimme Gottes in dir. Hör auf diese Stimme. Das ist die Stimme des guten Hirten. Gott in uns, das ist die Urkraft des Lebens. Durch Gott in uns finden wir unseren Platz im Reich Gottes, in der Gemeinde, in der Arbeit, in unserer Berufung. Plötzlich entdeckst du, das ist, was ich will. Das ist, was mir liegt. Das ist, was mir Freude macht. Und was dir keine Freude macht, keine 10 Pferde bringen dich dorthin. Deshalb ist es so wichtig, hör auf die Freude, auf den Frieden in dir. Die Freude am Herrn. Weißt du, mein Gott will das. Das ist für den Herrn. Gott ist diese große Kraft, die dich weiter befördert. Und durch diese Kraft findest du deine eigentliche Berufung, deine Gaben. Plötzlich gehen dir die Türen auf. Gott ist es, der die Türen öffnet, denn der Stärkere ist in dir. Gott ist es, der die Mauer niederreißt in deinem Leben. Durch Gott in uns bekommst du die Antworten, die du schon längst suchst. Fang an. Renn nicht von Konferenz zu Konferenz, von Versammlung zu Versammlung, von Bibelwoche zu Bibelwoche, von Seminar zu Seminar. Geh lieber in dein Bett, im Liegestuhl, auf deinem Balkon oder irgendwo und setz dich hin unterm Busch und sag, Herr, was hast du mir zu sagen? Ja? Hör dein Herz ab. Verstehst du? Herr, was hast du mir zu sagen? Und zuerst wirst du blödes Zeug hören. Das sind deine Fantasien und deine Gedanken. Aber je länger du zuhörst, und die meisten Leute haben keine Geduld zum Zuhören und so weiter, fang an zu hören, innen drin, wie es in deinem Herzen aussieht. Gott ist der Schöpfer aller Kräfte, alle Möglichkeiten, alle Antworten, alle Lösungen. Und sobald Gott in dein Leben eingezogen ist und der Heilige Geist die Herrschaft übernommen hat, beginnt Gott zu sprechen. Und plötzlich kommst du das, dann nimm einen Zettel und schreib all diese Gedanken auf. Vielleicht schreibst du dein ganzes wirres Zeug zuerst auch mal auf. Dann hast du wenigstens deine Ruhe. Und dann kann Gott anfangen zu dir, mit dir zu reden. Wie war es bei Moses? Verstehst du, 40 Jahre lang tippelt er in der Wüste, hütet die Schafe von seinem Schwiegervater Jethro. Und dann irgendwo sitzt er und dann denkt er, das ist doch nicht möglich. Der Busch brennt und brennt und brennt und brennt und verbrennt nicht. Das ist was faul an der ganzen Geschichte. So ist er der Sache nachgegangen. Und vielleicht gehst du auch einer Sache nach. Du sagst, da ist was faul an der ganzen Geschichte. Dann gehst du nach und dann kommst du ein bisschen näher und plötzlich redet Gott dich an. Zieh deine Schuhe aus und du stehst auf einem heiligen Boden. Verstehst du plötzlich? Darfst du deine Schuhe ausziehen und vor Gott stehst du barfuß. Der Heilige Geist, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, heißt es von Jesus und von dem Heiligen Geist. Durch die Kraft Gottes, dem Allmächtigen, kannst du plötzlich alles bewegen, plötzlich tut sich was und plötzlich bekommst du eine Berufung. Und Moses hat hier an diesem Busch die Berufung bekommen, aber zuerst mal einen halben Tag hat er dazugeguckt. Wir müssen uns nur bewusst machen, der innere Mensch muss hier ans Licht kommen. Zum Durchbruch. Gott drängt sich uns nicht auf. Er vergewaltigt uns nicht. Gott ist kein Teufel. Er zwingt uns nicht zu etwas. Er legt uns beide Wege vor. Weißt du, und wir müssen uns entscheiden, will ich das oder nicht. Also ich will mal gucken, was das ist. Das ist nicht mehr natürlich. Und achte auf das, was nicht mehr natürlich ist. Nicht mehr normal ist. Nicht mehr gewöhnlich ist. Nicht mehr alltäglich ist. Sowas kenne ich gar nicht. Verstehst du? Aber versuche es da dran zu kommen. Gott in dir, soll ich dir sagen, er ist ein Schläfer. Gott in dir ist ein Schläfer. Er schlummert in deinem Herzen. Gott wartet, bis du ihn aufwächst und sagst, Vater, siehst nicht, Heiland, Meister, siehst nicht, wie Verderben. Gott ist ein Schläfer. Du musst Gott wecken. Und deshalb suche den Herrn, heißt es einmal in der Bibel. So werdet ihr leben. Die höchste Kraft des Universums ist in dir hineingelegt. Die steckt dir. Denn weißt du, wenn Gott nicht in dir wäre, würde dein Herz nicht mehr schlagen. Du würdest nicht mehr schnaufen. Verstehst du, da würde so vieles andere nicht mehr funktionieren, dein Blut rauf und runter fließen. Verstehst du, Gott in dir, das ist diese Kraft, die hält dich am Leben. Gott, du bist mein Leben. Du bist mein Licht. Diese Kraft muss in dir geweckt werden, noch viel mehr, diese Gesundheit, diese unversiegbare Quelle. Die Menschen blockieren selbst die Quelle des Segens. Ich denke nur an die arme Hagar. Weißt du, jetzt muss ich sterben mit meinem Ismael. Der Abraham hat mich weggeschickt. Und dann liegt sie und schreit und Ismael, geh du ein Stück weiter. Ich will nicht sehen, wie du krepierst. Und dann liegt sie und der Herr sagt, und eine Stimme sagt zuerst, Hagar, steh auf. Du liegst auf der Quelle. Die lag auf der Quelle und das Wasser floss nicht. Verstehst du, ihr Bauch war nass. Aber sie lag drauf. Oh Gott, ich sterbe, wir sterben. Du liegst auf der Quelle. Und dieser Brunnen wurde dann der Brunnen des Lebendigen genannt und dort stand mal Isaac und Ismael, mal später nochmals, das war ein Brunnen der Begegnung. Aber sie liegt drauf, du liegst auf die Quelle des Segens. Weißt du, eine Quelle zu verstopfen ist ganz einfach. Du musst nur die Quelle in Korken reinschieben und die Quelle ist verstopft. Da fließt kein Wasser mehr. Die Quelle wird sich nicht aufdrängen, die wird nicht explodieren. Du musst wieder den Pfropfen rausziehen. So begrenze Gott nicht in dir. Erwecke das alles, was Gott in dir hineingelegt hat. Du kannst entweder Gott schlafen lassen, ruhen lassen, oder kannst Gott einfach rauslassen und sagen, Herr, jetzt, ich will dich ganz neu entdecken. Viele Menschen haben Angst, sich mit Gott zu beschäftigen. Hab Mut. Weißt du, Gott ist dein Vater. Gott ist dein Schöpfer. Gott ist dein Erretter. Gott ist dein Heiland. Fang an mit ihm in allen Bereichen deines Lebens hineinzunehmen, weißt du, in deine Gefühle, in deine Gedanken, in deine Taten, deine Arbeit, dein Alltag. Und du wirst Ruhe finden. Dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Das ist so wichtig, dass du dieses ausgeglichene Gefühl bekommst, Ruhe und Frieden. Das ist ein Gefühl. Plötzlich hast du Ruhe und Frieden. Es wird alles recht werden. Gott wird alles wieder gut machen. Durch das Bewusstsein der Anwesenheit Gottes in mir bekommst du positive, gesunde Lebenseinstellung. Gott ist in mir. Nicht bei mir und nicht über mir und nicht unter mir oder neben mir oder vor mir und hinter mir. Nein, Gott ist in mir. Das erfasst alles. Wenn du das entdeckt hast, Bruder, Schwester, das ist der inwendige Mensch, der erneuert wird von Tag zu Tag. Weißt du, die Kinder Gottes haben dann plötzlich Ruhe, Frieden. Deine Seele erlebt den Sabbat. Ich bin kein Adventist und kein Sabbatist. Aber weißt du, Sabbat ist etwas, wo man Frieden hat. Ruhe. Mich hetzt niemand, mich treibt niemand. Der Teufel hetzt die Menschen. Und ich muss nicht kämpfen, denn da habe ich schon alles verloren. Ich weiß, es ist alles schon getan, es ist vollbracht. Am Sabbat erfährst du die Segnungen Gottes. Weißt du, am Sabbat kocht man nicht. Der Jude darf am Sabbat nicht kochen. Der darf nichts machen, das wird alles vorher vorgekocht. Am Sabbat wird gegessen, sich unterhalten, man geht 1200 Meter, spazieren weiter nicht, ist alles zu viel. So, am Sabbat dankst du Gott, am Sabbat genießt du das Leben und am Sabbat bereitest du dich schon für die nächste Woche vor, was werde ich machen jetzt in der kommenden Woche. Weißt du, da denkst du schon an die Zukunft, das ist Sabbat. Am Sabbat bereitest du dich auf die nächsten Aufgaben, da tankst du noch auf für Montag, Dienstag und für Donnerstag und für welche Tage auch immer. Mit Gott lebst du in einer ganz anderen Welt, du erlebst die Gnade Gottes und jetzt, am ersten Tag der Woche, gehen wir wieder raus. Mit Gott in dir bist du ein Bürger des Himmels, mit Gott in dir denkst du anders, redest du anders, mit Gott in dir reagierst du auch anders, regst dich nicht mehr so auf. Stimmt dein Blutdruck wieder? Weißt du, das ist eine Sache von Aufregung. Nicht nur, dass du zu dick bist oder zu irgendwie sonst. Nein, du bist aufgeregt. Du kannst, weißt du, das kann, wenn du, selbst wenn alles noch in Ordnung und gut ist, aber diese innere Aufregung, dieses Aufgewühltsein, keine Frieden haben, es ist so wichtig, dass du diesen inneren Frieden hast. Es ist genauso, wenn du weißt, mein Konto ist gedeckt, dann hast du deine Scheckkarte, kannst verreisen, du weißt, mein Konto ist gedeckt. Und dein inneres Konto muss gedeckt sein von der Gnade und der Liebe Gottes, von der Kraft Gottes, vom Heiligen Geist. Dann hast du keine Angst, weißt du, dass deine Karte eingezogen wird. Du weißt, was das bedeutet, die Karte. Das, verstehst du, dass nichts rauskommt? Nein, da musst du nicht Angst haben. Du weißt, mein Konto ist gedeckt, da ist genug drauf. Mit Gott kann ich mir alles leisten. Das ist Gott in mir. Deine innere Sicherheit, deine innere Geborgenheit. Du kannst abbuchen, kannst alles unternehmen. Mein Konto ist gedeckt. Das ist, was Fanny Crosby singt in ihrem Lied, sicher in Jesu Armen, sicher an seine Seite. Weißt du, das kann ich machen und das kann ich machen. Das schaffen wir schon mit Gottes Hilfe. Wenn du begreifst, mein Leib ist ein Tempel des lebendigen Gottes, des Heiligen Geistes. Mein Leib ist voll von der Herrlichkeit Gottes, von den Segnungen des Herrn. Ja, dann hört die ganze Plagerei auf. Und dann bist du ein Geber, ein Helfer, ein Diener, ein Unternehmer, ein Täter, ein Akteur. Dann arbeitest du für Gott, weil du von innen heraus, und die Bibel sagt, ein Rabbiner, ein Priester, der kann aus dem Alten und Neuen, nimmt aus seinen Schätzen und kann beides servieren. Verstehst du, so wie Paulus. Paulus hat, was er als Pharisäer gelernt hat und was er da bei den Rabbinern gelernt hat und das, was er vom Heiligen Geist in der Wüste gelernt hat, in der Wüste Arabiens, das kann er rausnehmen in so eine Fülle und kann so schön mischen und dann gibt es guten Eintopf. Dann wirst du ein fröhlicher Kiefer, wenn du weißt, da ist alles gedeckt in meinem Leben. Da wirst du nicht mehr jammern, die bedauern und beklagen. Nein, die meisten Leute haben noch nicht begriffen, was es heißt, ein fröhlicher Geber zu sein. Verstehst du? Wenn du nichts hast, oh, ich muss diesen Groschen abgeben, dieses Schärflein. Verstehst du? Dreh es fünfmal um, soll ich es nicht? Wer nichts hat, der kann nicht fröhlich geben, aber dein Herz muss voll werden, dann kannst du sprudeln, oh Herr, weißt du, nimm das. Ich habe in Stuttgart eine Schwester gehabt, die war liebe Schwester. Und also die ging auf die Straßenmission, machte Straßenmissionen und so weiter, aber die hat immer einen Fehler gehabt. Wenn Opfer war, die war so glücklich, die war so gesegnet, die hat alles vergessen, die kam und oft hat sie ihr ganzes Portemonnaie ausgeschüttet. Hat gesagt, ich will dem Heiligen geben. Und dann steht sie an der Tür und sie wohnte dann in Stuttgart, Münster da hinten. Dann sagte Bruder Matutis, ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme. Ich habe mein ganzes Geld geopfert. Habe gesagt, Schwester, nächstes Mal, wenn du wieder opferst, dann behalte wenigstens das Fahrgeld. Weißt aber, die war so in Gott happy. Sie war so in Gott glücklich. Und ich wohnte auch in der Gegend, habe sie dann immer wieder mitgenommen. Schwester Käthe. Weißt du, wenn Gott dich liebt, dann gibst du mit Freude, mit Begeisterung, dann knauserst nicht. Aber zuerst musst du lernen einnehmen. Und das ist in der Erwartung. Weißt du, der innere Mensch muss lernen einzunehmen. Wie kriege ich was? Wie bekomme ich was? Und wir müssen wie ein Magnet sein. Ich ziehe an. Ich ziehe die Segnungen Gottes an. Und Gott sagt, ich will dich versorgen. Erwarte. Weißt du, dass innen drin, in deiner Seele, plötzlich Wohlstand sich abspielt. Erwarte, dass Gott in dir alles dir gibt, was du brauchst, um geben zu können. Erwarte, dass Gott dich segnet. Dass du mit Freuden, mit Lust dem Herrn dienst und nicht mit Last. Gott muss die Schirmherrschaft in deinem Leben übernehmen. Er muss dich von allen Seiten umgeben und alles ausfüllen. Und dann lebst du nach Gottes Anweisungen. Gott zeigt dir, was du machen kannst, wo du absparen kannst oder wo du Reserve anlegen kannst und wie auch immer es. Gott führt dich. Gott führt dich dann mit Menschen, die ein gutes Herz haben, die dir was geben, damit du wieder geben kannst. Leb aus den Gottes Ideen, nach Gottes Prinzipien. Ich habe noch einen Gedanken, wie werde ich mein Inneres freisetzen? Ich möchte für Gott was tun. Fang ganz einfach an mit dem Zehnten. Der Zehnte ist nur 10%. Das ist berechenbar, kann man schon an beiden Händen abrechnen. Und dann heißt es in der Bibel, und du wirst, die Fenster des Himmels werden aufgetan. Die Herrlichkeit Gottes wird über dein Leben kommen. Bring den Zehnten da, wo du deine geistliche Speise bekommst. Wo der Segen Gottes dich berührt, wo der Herr dich anspricht, wo der Herr dich motiviert, wo der Herr dich inspiriert. In 4. Mose 12, Vers 6, da heißt es, nachdem du das getan hast und tust, dem will ich mich kundtun in einem Gesicht und will mit ihm reden in einem Traum. Wenn du Gott dienst und den Zehnten bringst, er schließt die Fenster des Himmels auf. Denk nicht, dass da irgendwo ein Loch im Himmel entsteht und dann kommen die Dukaten runter. Nein, aber er sagt, ich werde dir mich kundtun im Gesicht oder in einem Traum. Plötzlich bekommst du eine Idee. Weißt du, da findest du eine Nische, ein Loch, eine Hintertür, eine Möglichkeit. Und plötzlich sagst du, Mann, wie sind die Entdecker und Erfinder entstanden? Weil sie etwas gesehen haben, was die anderen schon immer gebraucht haben, aber die haben nie gesehen und nie entdeckt. Du wirst inne werden. Und Gott wird dir zeigen, wie und wo, was du tun kannst. Aber du musst erst mal etwas tun, damit die Fenster des Himmels aufgehen, damit Gott dich inspiriert. Und die Fenster des Himmels, die passieren nachts. Ein Loch im Himmel, eine Verheißung Gottes. Die Sonne geht wieder auf. Gott wird dir zeigen, wo du den Zehnten dann ablieferst. Weißt du, so viele Leute geben den Zehnten an der falschen Stelle. Die stopfen ein falsches Loch in einen Beutel, wo nichts bleibt. Aber du solltest da, wo Gott dich berührt, wo Gott dich segnet, wo Gott zu dir spricht, dort solltest du deinen Zehnten bringen. Gott muss unser Unterbewusstsein erfüllen und uns zeigen, das ist es. Hier will ich noch mehr. Herr, ich will noch mehr Brot, noch mehr Kuchen, noch mehr Schnitzel, noch mehr lebendiges, frisches Wasser, noch mehr. Damit mein Bewusstsein und mein Unterbewusstsein inspiriert wird. Achte auf die Anweisung Gottes, was er in deinem Leben tut. Dein Unterbewusstsein. Fang an zu träumen. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir anfangen zu träumen und im Traum redet Gott zu dir in deinen Träumen. Nicht in deinem Albträumen und Horrorvisionen, nein, in Träumen, wo du aus der Ruhe Gottes heraus die Dinge herauskommen. Da ist keine Angst, kein Zweifel, kein Neid, keine Schuldgefühle, sondern da ist der Friede. Du träumst vom Frieden Gottes. Dein Unterbewusstsein, dein Innenleben muss von Gott erfüllt werden, von der ganzen Fülle. Und erst wenn das Herz fest geworden ist, dann passiert was. Wer, Jesaja 26, Vers 3, wer festen Herzens ist, den bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Gott in mir kennt keinen Schmerz. Und so ist es, Gott, du fühlst diese Schmerzen. Ich fühle sie, aber die darf ich dir jetzt abgeben, lieber Gott. Verstehst du? Denn in seine Wunden sind wir geheilt. Wie passiert das? Wie macht man das? Genau so. Gott in mir kennt kein Leid, keinen Mangel, keine Angst, keine Panik. Gott in uns weiß, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ich komme raus mit Gottes Hilfe, durch Gottes Gnade. Gott in uns führt uns richtig. Weißt du, dein ursprünglicher Name für Jesus, für den Sohn Gottes, war Immanuel. Weißt du, was das heißt? Gott mit uns. Gott in uns, auf Deutsch gesagt. Verstehst du, Gott in uns, dem können wir vertrauen. Und der bringt mich ans Ziel, der bringt mich weiter. Gott in uns, Immanuel. Gott in uns hat das richtige Wort für jeden Tag, den richtigen Schritt, den richtigen Ort für jeden Tag. Wir müssen nur darauf achten und hören, auf diesen Immanuel, Gott in uns. Wir müssen ihn ernst nehmen, mit Gott in uns etwas vollbringen lassen, ihn arbeiten lassen. Die ganze Gottesfülle, Immanuel, Gott mit uns und Gott in uns. Und dann passiert das Unmögliche und Ungewöhnliche und Unglaubliche. Dann tun sich die Fenster des Himmels auf. Und ich habe eines erlebt, wenn ich meinen Zehnten gebe, Gott ist treu. Gott ist mit einem, Gott versorgt einem. Fördern seine Sache, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch solches alles zufallen. Weißt du, das läuft automatisch. Da musst du gar nicht drum beten, Herr, jetzt brauche ich wieder was im Kühlschrank. Mein Kühlschrank ist leer. Weißt du, da erntet jemand, kocht jemand zu viel und kann nicht aufessen, dann bringt es dir. Und du bist demütig und bescheiden und du nimmst es an. Weißt du, das ist auch eine Qualität des christlichen Lebens. Da ist man nicht so stolz, das nehme ich von dir oder von dem nichts an. Weißt du, wenn du Kind Gottes bist, dann fragst nicht viel. Dann lass dich schmecken. Wie heißt es von den Aposteln, wenn du hingehst, irgendwo nimmt nicht so viel mit, ist alles sowieso zu viel. Du wirst das bekommen, was die dir vorsetzen, das nimm mit Danksagung an und iss und lass dir schmecken und dann geh weiter, auch wenn es nicht so gut geschmeckt hat. Danke Gott. Beim anderen wird es besser schmecken. Aber Gott testet uns, ob wir bereit sind, unten durchzugehen. Weißt du, hör auf den inneren Menschen. Hör auf die innere Stimme, was deine innere Stimme sagt. Wenn Gott in dir ist, wirst du das Richtige tun, und zwar jeden Augenblick das Richtige sagen und auch dich richtig fühlen. Gott in uns nimmt uns alles Negative weg, befreit uns von dieser Traurigkeit, von dem Weinen. Wenn Gott in uns ist, haben wir die Realität des Himmels auf unserer Seite, ganz schnell noch. Dann leben wir nicht im Gestern oder sonst noch irgendwas, sondern wir leben in ihm, und zwar in jetzt und heute und hier. So, wir leben schon in der Ewigkeit, haben schon ein Stück Ewigkeit in uns. Die Güte Gottes, die Gnade Gottes durchfließt und durchströmt unsere Seele, die Herrlichkeit Gottes. Wie erlebt man die Herrlichkeit Gottes? Die kannst du nur in dir erleben. Und dann singst du, wie die Leute oft gesungen haben, oder wie wir auch hier manchmal in der Gemeinde singen, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Verstehst du? Mir ist wohl. Wir sagen, Gott sei mit dir, wenn wir es so auf Wiedersehen sagen und voneinander gehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du begreifst, Gott ist mit mir. Und Gott sei mit dir. Und wenn das mal der Fall ist, dass Gott mit dir ist und du nimmst das Wort ernst, Gott ist mit mir, und du sagst irgendjemand, Gott sei mit dir, und mit deinem Geiste, sagt man in der katholischen Kirche, und so weiter, und wenn du daran glaubst, dann bist du unschlagbar. Gott sei mit dir in allem, was du tust. Gott sei mit dir in allem, was du dir vornimmst. Das ist, was ich dir jetzt noch zurufen möchte, ganz schnell. Gott sei mit dir in allem, was dir begegnet. Erwünschtes oder Unerwünschtes, das macht er schon gerade. Gott sei mit dir, was dir zustößt. Und Gott sei mit dir, wo du noch hingehen musst und durchgehen musst und hindurch musst. Gott sei mit dir. Morgen mache ich weiter, der Weg des Lebens. Lass uns aufstehen und lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du unser Leben fest in der Hand hast. Und denen, die dich lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Herr Jesus, und ich möchte meinen Geschwistern zurufen, der Herr sei mit dir. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten, der Herr gebe dir seinen Frieden. Der Herr möge dich begleiten und dich beschützen, dich bewahren. Der Gott sei mit dir. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass wir das wissen dürfen, dass du allezeit bei uns bist, und zwar in uns, nicht irgendwo, du bist in uns. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Danke, Herr. Du hast diesen inneren Menschen erlöst, und ich danke und freue mich, dass ich diese Erlösung begreifen darf, Stück für Stück. Ich habe noch nicht alles begriffen, aber ich bin auf dem Weg des Begreifens, des Verstehens, des Entdeckens. Du bist gut, ein guter Gott. Halleluja. Amen.